Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Vielen Dank, ich bin etwas müde. Ich komme gerade aus Graz. Da gab es die lange Nacht der Kirchen, das gibt es in ganz Österreich. Da sind bis nachts um 12 oder auch länger die Kirchen geöffnet. War in Wien auch so. Ich habe gestern einen Vortrag gehalten über die Frage, Lieben, wie geht das? Oder das Leben lieben. Auch darüber werde ich ein bisschen berichten heute. Also es stimmt, Sie haben es sehr liebevoll eingeleitet. Ich habe ziemlich viel studiert, wie man an meiner Sprache hört. Kann man nicht verbergen, komme ich aus den deutschen Landen. Bin aber schon seit 16 Jahren in Wien, sehr gerne in Wien. Liebe Österreich sehr, mein Vater kam aus Schlesien. Ich habe so einen alten österreichischen Hintergrund. Und freue mich auch heute wieder bei Ihnen zu sein. Glücklich sein, wie geht das, könnte man sagen. Glück, wie geht das? Also ich habe 5 wissenschaftliche Bücher geschrieben und 2 populärwissenschaftliche. Von den populärwissenschaftlichen habe ich Ihnen 2 mitgebracht. Leben, wie geht das? Was ist Glauben? Glauben, wie geht das? Und wie hängt das vielleicht auch mit der heutigen Frage zusammen? Glück, wie geht das? Eigentlich sollte man darüber nicht reden. Eigentlich sollte man sich darüber austauschen. Eigentlich würde ich Sie gerne fragen, sind Sie jetzt glücklich? Und wenn ja, warum? Oder wenn nein, warum nicht? Oder was fehlt Ihnen dazu? Glück ist so ein Begriff wie viele großen Begriffe, die man nicht recht beschreiben kann. Was ist Liebe, wenn Sie gefragt werden, was ist Liebe? Meistens kommt man von der negativen Seite heran, dass man sagt, ja, ich war schon mal sehr verliebt, aber ich war auch schon mal sehr unglücklich verliebt oder ich war schon mal sehr traurig, als eine Liebe zu Ende ging. Oder Sie sagen vielleicht, ich bin eigentlich oft sehr unglücklich, mein Leben ist nicht stimmig. Augustinus wurde einmal gefragt, was ist Zeit? Und er sagt, das weiß ich ganz genau, aber wenn ich es beschreiben soll, dann kann ich es nicht. Und so ist das mit dem Glück auch. Sie wissen ziemlich genau jetzt auch in dieser Stunde, ob Sie unglücklich sind oder glücklich oder vielleicht nehmen wir einen etwas niedriger aufgehängten Begriff, ob Sie zufrieden sind. Es gibt in der Begrifflichkeit, ein Philosoph schaut immer nach den Begriffen und ein Theologe auch, so Abstufungen. Der höchste Begriff wäre Liebe zum Beispiel. Wenn man Liebe übersetzen würde in den Alltag, könnte man sagen Wohlwollen. Ich will gut sein mit dem anderen. Man könnte auch sagen Respekt. Und so könnte man auch beim Begriff des Glückes sagen, ich bin so einigermaßen zufrieden mit meinem Leben. Das würden die meisten wahrscheinlich sagen, weil Glück klingt immer so hoch aufgehängt und wer ist schon ständig glücklich? Und das wäre ein nächster Punkt. Bin ich zu nah dran?
Nein. Ich will das nur eine Spur wegstellen, jetzt geht's
besser. Okay, alles klar, dass ich nicht mit dem Pult hin und her rutsche. Glück ist auch etwas Vorübergehendes. Man kann Glück nicht festhalten. Der Goethe hat mal gesagt, wenn er glücklich war, dann möchte er diesen Augenblick festhalten. Möchte ich zum Augenblicke sagen, verweile doch, du bist so schön. Also Glück ist etwas, was vorübergeht, was nicht bleibt. Und Glück ist etwas, was man nicht machen kann. Glück ist etwas, was sich einstellt. Wir haben das in der Philosophie oft verglichen mit einem schwachen Stern am Himmel. Wenn Sie abends in den Sternenhimmel schauen und wollen einen schwachen Stern sehen, dann können Sie diesen schwachen Stern nur sehen, wenn Sie knapp daneben schauen, nicht wenn Sie ihn direkt anschauen. Das hängt physiologisch damit zusammen, dass wir einen blinden Fleck haben im Auge, wo der Sehnerv hineinkommt. So gibt es übrigens auch blinde Flecke im Leben. Also auch damit hat Glück zu tun, dass ich diese blinden Flecke anschauen lerne. Die Schattenseiten, wir haben kurz gehört, wie kann Leid und Glück zusammengehen. Auch darüber werden wir uns ein paar Gedanken machen. Also Glück kann man nicht direkt anzielen, aber es stellt sich ein, wenn man richtig lebt. Und jetzt werden Sie sofort fragen, ja, wie lebt man denn richtig oder was ist das, dieses richtige Leben? Ich habe dazu einiges geschrieben in dem Buch Leben, wie geht das? Und in dem zweiten Buch Glauben, wie geht das? Bin ich etwas tiefer auf das Christentum eingegangen, aber sehr allgemein, nämlich mit der Frage, was ist das eigentlich? Dieses Christentum, das Eigenartige ist, im Christentum kommt das Wort Glück nicht vor. Oder im Neuen Testament jedenfalls nur in einem Zusammenhang mit der Bergpredigt, wo es heißt, selig die Armen. Da könnte man auch sagen, glückselig die Armen. wo jeder normale Mensch sagt, da stehen ja nur Negativdinge drin. Selig die Armen, selig die Trauernden, selig die verfolgt werden. Ist denn diese christliche Botschaft eine traurige Botschaft, eine Botschaft der Verfolgung, eine Botschaft, dass wir vieles aushalten müssen? Vielleicht ist in der Kirchengeschichte auf beiden Seiten, evangelisch-katholisch, da etwas zu viel Negatives hereingekommen. Eigentlich ist die christliche Lehre die Lehre vom gelingenden Leben. Oder besser gesagt, von der Fülle des Lebens. Darüber haben wir gestern Abend auch gesprochen. Glück kommt zunächst in der griechischen Philosophie vor, ist dort reflektiert werden. Und ich werde Ihnen dazu ein paar Sätze sagen. Im Neuen Testament, wie gesagt, taucht der Begriff nicht auf. Es geht um die Fülle des Lebens, wahrscheinlich, weil man mit dem Begriff Glück in der Versuchung steht, zu meinen, ich müsste immer glücklich sein. Und das Christentum ist aber sehr viel nüchterner. Es weiß, dass es Leid gibt, es weiß, dass es Verletzungen gibt, es weiß, dass es Tod gibt. Also das Christentum schaut über die Endlichkeit des Lebens hinaus auf ein ewiges Leben. Dort erst wird das endgültige Glück zu finden sein. Also das Christentum ist klug genug, die Welt zu relativieren und sagen, alles, was du hier findest, ist vorübergehend. Dennoch soll man die Menschen nicht auf das Jenseits vertrösten, aber es ist vorübergehend, das Eigentliche steht immer noch aus. Das ist eigentlich was sehr Tröstliches. Das nennen wir Hoffnung. Ich werde gleich über die christlichen Tugenden Glaube, Hoffnung und Liebe etwas sagen. Aber fangen wir an mit der griechischen Philosophie. Also ich möchte erst so ein paar philosophische Vorbemerkungen machen, dann ein bisschen was Theologisches bringen und drittens schauen, was das für die Lebensphasen bedeutet. Ein kleines Kind ist aus anderen Gründen glücklich als ein älterer Mensch. Also was bedeutet das, wenn wir die Phasen des Lebens anschauen? Das Wort Glück heißt im Griechischen Eudaimonia. Eu heißt gut, das kennen Sie auch von vielen Begriffen aus der Medizin, Eurythmie. Also Eu ist etwas Gutes und Daimon ist allgemein der Geist. Es hat nichts mit Dämonen zu tun, sondern ist sehr allgemein gesprochen der Geist, das Geistliche, könnte man sagen. Also Eudaimonia heißt wörtlich übersetzt, dem guten Geist folgen. Glück stellt sich ein, wenn ich dem guten Geist folge. Und was heißt das? Das heißt in der aristotelischen Philosophie ein tugendhaftes Leben führen. Ein bisschen altmodisch, aber ich werde Ihnen die vier Tugenden, die Plato schon ausgeführt hat und später dann Aristoteles, kurz vorstellen. Es sind die vier Tugenden Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Maß. Und diese Tugenden werden wir jetzt mit der Frage nach dem Glücklichsein oder dem Glück zusammenbringen. Das erste ist die Klugheit. Wer von Ihnen noch Latein gelernt hat, ich sage einen wichtigen Satz zur Frage der Klugheit und übersetze ihn dann gleich ins Deutsche. Quid quid agis prudenta agas et res vice finem. Was immer du tust, tue es klug und bedenke das Ende. Nun können wir nicht immer das Ende bedenken, weil wir nicht wissen, wie die Welt weitergeht. Aber wenn Sie ein Haus bauen, dann überlegen Sie sich schon, ob ich genug Geld habe, es auch zu Ende zu bringen. Es wird dann eh meistens teurer, als man gedacht hat. Aber die Banken geben dann auch Kredite. Es gibt in der Philosophie von Ignatius von Loyola, dem Gründer des Jesuitenordens, eine wesentliche Entscheidungshilfe. Wenn ich heute eine Entscheidung zu treffen habe, dann sagt er, dann versetz dich in die Stunde deines Todes und überleg dir, wie du von dort her die heutige wichtige Entscheidung gerne getroffen hättest. Das heißt, der Mensch kann mit seinem Geistcharakter ein bisschen antizipieren, wie er sich fühlt, wenn er vielleicht mal vor dem Weltenrichter steht, vor Gott steht, wenn er Rechenschaft geben muss über sein Leben, ob er dann das heute so machen würde, wie er es vielleicht ohne diese Perspektive täte. Also es lohnt sich manchmal, wenigstens in Gedanken in das ganze Leben hinein zu versetzen und zu sagen, wie sieht es denn am Ende raus? Was bleibt denn am Ende? Am Ende bleibt nicht das Geld, am Ende bleibt auch nicht der Erfolg, am Ende bleibt meistens nur die Beziehung. Das habe ich oft im Krankenhaus erlebt, dass die Menschen gesagt haben, schauen Sie, Herr Doktor, ich habe alles verloren. Das Einzige, was mir bleibt, sind die guten Beziehungen, die ich von früher hatte. Also es lohnt sich auch im täglichen Geschäftsleben mal ein bisschen drüber nachzudenken, lohnt es sich jetzt aus einem kurzfristigen Erfolg heraus oder Pseudo-Erfolg heraus, vielleicht den anderen ein bisschen übers Ohr zu hauen? Ein ruhiges Gewissen habe ich eh nicht und auf Dauer macht es mich auch nicht glücklich. Lügen haben kurze Beine, also Sie kennen die ganzen Sprichwörter, die da vielleicht hineinpassen. Also Klugheit hat etwas zu tun mit dem Ganzen des Lebens. Und so hat Aristoteles das auch in seiner nikomachischen Ethik reflektiert, eben zur Frage des Glücks. Sie dreht sich vornehmlich um die Frage des Glücks, weil er nämlich fragt, was ist das eigentlich, eine Ethik? Wozu brauchen wir eine Ethik? Und dann fragt er tiefer zurück, was ist es eigentlich, was alle Menschen verbindet, weltweit? Und ich glaube, er hat da recht, dass er sagt, alle wollen glücklich werden. Und dann zählt er das so nacheinander auf und sagt, was macht die Menschen glücklich? Den einen macht es vielleicht glücklich, wenn er berühmt ist, Ehre. Und dann sagt er aber, was passiert, wenn du die Ehre verlierst? Ehre ist etwas von außen dir zugeschriebenes. Ich weiß nicht, ob Sie das in Deutschland verfolgt haben. Da gibt es so einen Ehrensold für einen Bundespräsidenten und der frühere Bundespräsident Wolf, der wurde abgesetzt oder musste zurücktreten wegen Lappalien letztlich. Aber dann hat man darüber diskutiert, ob der jetzt sozusagen seine Ehre verloren hat und ob er diesen Ehrensold noch bekommen soll. Also daran sehen Sie schon, dass Ehre etwas ist, was mir von außen zugeschrieben wird und was ich auch schnell wieder verlieren kann. Oder nehmen Sie Ruhm oder Erfolg bei Sportlern. Heute hochgelobt, groß erfolgreich, morgen einen Fehler gemacht und wieder heruntergefahren. Ein Chefredakteur der Bild-Zeitung hat einmal gesagt, wer heute auf der Welle des Erfolges in den 10. Stock eines Hochhauses mit der Bild-Zeitung hinauffährt, der fährt auch morgen in den 10. Stock, in den Keller, wenn es nicht mehr so gut läuft. Und so reflektiert Aristoteles das durch und sagt, diese Dinge sind alle vorübergehend, oberflächlich, das kann dir genommen werden. Schau hin auf das, was bleibt. Und er kommt eben auf die Frage, dass alle Menschen nach Glück suchen und dass dieses Glück etwas Inneres ist. Natürlich sind wir immer abhängig von Äußerem. Es ist schön, wenn wir eine schöne Umgebung hier haben. Aber Franz von Assisi zum Beispiel und viele andere haben auf alles verzichtet und sind dadurch glücklich geworden. Also es gibt auch das Phänomen, dass ein Besitz unglücklich macht. Übrigens schon in der buddhistischen Philosophie, zieh dich zurück, geh ins Kloster, löse dich von den innerweltlichen Abhängigkeiten, dann findest du deinen inneren Frieden vielleicht besser, als wenn du ständig Angst hast, dass dir das Geld wegkommt oder du erwischt wirst, weil du ein Konto in der Schweiz hast oder was auch immer. Also Glück, sagt Aristoteles in einem ersten Zugang, ist etwas, was mein Inneres betrifft und aus dem Inneren herauskommt, durch den inneren Frieden, den ich vielleicht finde. Da kann Äußeres dazukommen, aber sei dir gewahr, dass das Äußere vergänglich ist. Am Ende kannst du nichts mitnehmen. Wir hatten einen sehr klugen Direktor, ich bin in Hannover, in Norddeutschland in die Schule gegangen, aufs Kaiser-Wilhelms-Gymnasium, humanistisches Gymnasium, da lernt man noch Griechisch und Latein. Er sagte immer den schönen lateinischen Satz, warum ist Bildung so wichtig? Und er sagte, weil all das, was ich gelernt habe und was ich in mir trage, das kann mir keiner nehmen. Omnia mea mecum porto, das Ganze meine trage ich mit mir. Alles andere kann zerstört werden, das Auto kann kaputt gehen, die Frau kann mir weglaufen, die Kinder kommen nicht mehr nach Hause. Aber das, was in meinem Inneren ist, das kann mir keiner nehmen, selbst wenn er mich umbringt. Und da haben wir einen ganzen großen Blick, den ich heute nicht beleuchten möchte, in die Frage der Freiheit des Menschen. Wie wird er eigentlich frei, wenn er sich langsam löst von diesen äußeren Abhängigkeiten, wenn er zu sich selber stehen kann, wenn er seine innere Mitte findet? Also Glück hat etwas zu tun mit dieser inneren Mitte, mit dem inneren Frieden, den der Mensch findet, mit einer gewissen Unabhängigkeit von äußeren Dingen. Nicht vollständig sind wir unabhängig, klar, aber es ist schon ganz gut, wenn man vom Wetter unabhängig ist und auch glücklich sein kann, wenn es regnet oder schneit. Manche sind dann sehr abhängig von Sonnenschein oder Licht. Also Klugheit ist eine solche Tugend, die sich auf das Ganze bezieht. Wir wissen das aus vielen Forschungen, dass die Menschen, die kurzfristigen Erfolg haben, aber dazu vielleicht ein bisschen illegale Mittel anwenden müssen. Wir haben das gesehen, als die Ostgrenze geöffnet wurde. Da haben viele Leute billig schlechte Autos verkauft, das haben sie einmal gemacht und hinterher haben sie keine Geschäfte mehr gemacht. Also langfristig denken, das, was wir aus der Naturwissenschaft kennen, die sogenannte Nachhaltigkeit, denk an die nächsten Generationen. Das alles hat mit Klugheit zu tun, nicht kurzfristig an den Erfolg denken. Ich würde das gerne auch mal den Politikern sagen. Schau mal hin, was langfristig für die Menschen gut ist und nicht nur das, was für die nächste Wahlperiode gut ist. Aber ich muss jetzt hier Politikern keinen Ratschlag geben, wie sie glücklich werden. Die zweite große Tugend, Gerechtigkeit, das ist auch ein eigenartiges Phänomen. Gerechtigkeit ist im Grunde eine gesellschaftliche Tugend. Allen soll es gut gehen. Glück ist etwas, was ich teilen muss. Oder anders gesagt, glücklich sein kann man schlecht alleine. Natürlich können Mönche, die meditieren gelernt haben, auch mit sich selbst alleine glücklich sein, aber sie sind auch mal aufgewachsen in einer Gemeinschaft, haben Eltern gehabt. Also Glück bezieht sich auf alle. Wenn mein Nachbar unglücklich ist, werde ich nicht glücklich sein. Wenn meine Frau oder mein Mann unglücklich ist, werde ich auch mitleiden. Also biblisch heißt das, wenn ein Glied am Körper krank ist, wenn ein Mitglied der Gemeinde krank ist, dann kann der andere auch nicht ganz glücklich sein. Das heißt, Glück ist etwas, was wir miteinander teilen, was wir weitergeben, wo wir den anderen gerne mitnehmen, wo wir ihn teilhaben wollen, lassen wollen an unserem Glück oder ihm helfen, wenn er unglücklich ist, wenn wir es dazu beitragen können, dass er glücklich wird. Also die Tugend der Gerechtigkeit, die sich jetzt so auf finanzielle Mittel vielleicht verteilt, die Armen sollen Geld bekommen, damit sie nicht ganz so arm sind, will jetzt nicht zu weit ausholen, aber diese ganzen Flüchtlingsprobleme, die wir jetzt haben, das hat natürlich was zu tun mit Ungerechtigkeit. Die Menschen sind so unglücklich, dass sie selbst den Tod in Kauf nehmen und übers Meer fliehen und dabei untergehen. Also das ist auch unsere Aufgabe, soweit wir können, als Menschen zu schauen, dass es auch dem Nachbarn gut geht. Übrigens biblisch heißt das Endgericht nicht, ich war katholisch oder ich war evangelisch oder ich war Buddhist, sondern das Endgericht heißt, ich war krank, ich war im Gefängnis und du hast mich besucht, du hast mir geholfen. Also Jesus wird uns fragen, wie bist du mit deinem Nachbarn umgegangen? Und nicht so sehr, was hast du für Regeln eingehalten, sondern hast du mich im Gefängnis besucht, hast du mich im Krankenhaus besucht oder hast du mir, als ich arm war, etwas zu essen gegeben? Also das könnte man umschreiben mit der Tugend der Gerechtigkeit, der andere soll mitkommen. Die vierte Tugend bei Aristoteles ist die Tapferkeit. Das ist dann vielleicht ein altmodischer Begriff, kommt eher so aus der Soldatensprache oder aus der Kriegersprache. Deswegen muss man, um es zu verstehen, die vierte Tugend dazu nehmen, das ist die Tugend des Maßes. Ein kurzer Begriff, Maß. Maß heißt nicht Mittelmaß. Das würde sowohl die griechische Philosophie als auch das Christentum schwer ablehnen. Aus christlicher Sicht soll der Mensch etwas tun mit seinem Leben. Er soll aus 5 Talenten 10 machen. Er soll vorwärts gehen. Er soll unternehmerisch in Anführungsstrichen tätig sein. Also nicht herumsitzen und sich mit dem Mittelmaß begnügen, sondern ein Hochleistungssportler sein. Paulus sagt, strengt euch an, nur einer gewinnt den Siegespreis. Sie haben es erwähnt, ich war Hochleistungssportler, Dressurreiter, habe auch Handball, Fußball und viele andere Dinge gespielt. Und mir sagte mal jemand, Ihre Auffassung vom Christentum ist aber sehr sportlich. Und ich sagte, ja, das ist aber nicht meine Auffassung, sondern das ist die Auffassung Gottes. Gott selbst sagt, sitz nicht herum. Gott selbst ist ein fordernder Gott, die Liebe Gottes ist keine Kuschelecke, sondern eine Aufforderung, mach etwas mit deinem Leben und hilf auch dem Nachbarn. Also das Maß, um mit dieser Tugend weiterzumachen, ist die rechte Mitte, und zwar in einem doppelten Sinne. Die rechte Mitte zwischen zwei Extremen und die rechte Mitte, dass ich meine innere Mitte finde, und das hängt wiederum miteinander zusammen. Ich hatte Ihnen gesagt, Glück hat etwas zu tun mit meine rechte Mitte finden, meine Innerlichkeit finden, meine Identität finden, wenn Sie wollen, mein Wesen finden. Also Maß, sagt Aristoteles, ist die Mitte zwischen zwei Extremen, und er macht es eben fest am Begriff der Tapferkeit. Der eine Straßengraben wäre die Feigheit, dass der Soldat oder jeder von uns sagt, na, ich traue mich nicht so richtig raus, ich bleibe lieber in meinem Schützengraben. Das muss jetzt nicht militärisch sein, das kann auch der Schützengraben sein, dass ich mich nicht traue, mich zu äußern in einer Diskussion oder so. Der Feigling, der bleibt in der Ecke sitzen. Und das andere Extrem ist, ich renne tollkühn ins Feld hinein. Ich sterbe für mein Vaterland. Und da würde Aristoteles sagen, jetzt in meiner Sprache, das sind zwei Straßengräben. Wenn du Autofahren lernen willst, musst du dazwischen durchlernen. Du musst auf der Mitte bleiben. Also etwas aus der Feigheit heraus, etwas Mut, etwas Zivilcourage, könnte man heute sagen. Aber nicht blind bei jeder Fernsehdiskussion alles sagen und tollkühn hineinlaufen in den Krieg, dann wirst du abgeschlachtet. Also finde die gute Mitte zwischen dem Überwinden der Schüchternheit, könnte man vielleicht sagen, der Ängstlichkeit. Und auf der anderen Seite gibt es so Menschen, die Deutschen neigen eher dazu, etwas mit großer Klappe vorauszugehen und alles besser zu wissen. Also da kann man ein bisschen sich runterdimmen. Ich habe da auch viel gelernt in Österreich. Als ich nach Wien kam, habe ich auf Kongressen öfter mal mit dem Professoren Streit angefangen, habe gesagt, Herr Professor, ich sehe das ganz anders als Sie und ich glaube, das stimmt auch so nicht. Heute sage ich es vorsichtiger. Ich würde das gerne ergänzen, was Sie sagen. Also das wäre so die rechte Mitte. Ich verhehle nicht, was ich denke, aber ich sage es auch nicht mehr ganz so forsch, sondern etwas vorsichtiger. Also die rechte Mitte finden und jetzt nochmal zum Begriff der Tapferkeit. Heute würde man vielleicht sagen, trau dich etwas. Wenn du aus deiner inneren Mitte heraus, wie man die findet, darüber werde ich gleich noch reden, etwas für richtig hältst, dann äußere dich auch dazu. Ich glaube, wir haben in Europa einen großen Verlust an Geist, an Geistlichkeit. Wir sind ein säkularer Kontinent geworden. Andere Gruppierungen übernehmen die Führung. Das sind atheistische Gruppierungen, vielleicht auch muslimische Gruppierungen. Und ich meine, wir Christen müssten uns ein bisschen zusammenrotten, weil wir etwas zu sagen haben. Und weil wir eine gute Religion haben, nämlich eine befreiende Religion, eine erfüllende Religion. Wir sollen zur Fülle des Lebens kommen, meinetwegen eine beglückende Religion. Und die sollen wir uns nicht von anderen wegnehmen lassen oder kaputt machen lassen. Also ein erster Zugang zur Frage des Glücks. Wie finde ich mein Glück? Doch einmal zusammengefasst, Klugheit auf das Ganze schauen, nicht auf das kurzfristige Glück. Wir sind so eine Spaßgesellschaft, Hauptsache Spaß haben. Da würde der Philosoph sagen, das reicht nicht aus, das trägt nicht durch das ganze Leben hindurch. Gerechtigkeit, nimm den anderen mit, vergiss ihn nicht, der soll auch glücklich werden. Vielen Dank, sehr lieb. Tapferkeit, etwas Zivilcourage entwickeln, sich was trauen, vorwärts gehen, auch unternehmerisch tätig sein. Dann das Maß, nicht zu weit rechts, nicht zu weit links. Die gute Mitte finden, um durch dieses in Anführungsstrichen tugendhafte Leben oder richtige Leben auch deine eigene Mitte zu finden. Ich gehe weiter in die drei christlichen Tugenden. Glaube, Hoffnung, Liebe, auch die haben etwas zu tun mit dem Glücken des Lebens. Glaube heißt, sich einlassen auf eine tiefere Dimension des Seins. Das ist nämlich das Eigenartige. Ich habe gesagt, den schwachen Stern sieht man nur, wenn man an ihm vorbeischaut. Erst dann sieht man ihn, in Anführungsstrichen, also wenn man ihn nicht direkt anzielt. Und so ist das mit dem Leben auch. Unser menschliches Leben ist eigenartig doppelbödig, könnte man sagen. Wir haben eine menschliche Natur, wir haben aber auch eine göttliche Natur. Das finden Sie dogmatisch ausgesprochen in der sogenannten Zwei-Naturen-Lehre Jesu. Er war ganz Gott und er war ganz Mensch. Und das gilt auch für uns in abgeschwächterer Weise. Wir haben etwas Göttliches in uns, denn das nennen wir den Heiligen Geist, der noch ein bisschen in der Bibel sich auskennt. Ihr seid ein Tempel des Heiligen Geistes. Das heißt, in mir wohnt das Göttliche. Augustinus drückt es anders aus. Du Gott bist mir innerlicher, als ich mir selbst bin. Daher kommt übrigens auch das deutsche Wort Grund. Viele wissen das schon, wenn Sie mal einen Vortrag von mir gehört haben, dass ich das immer wieder erwähne. Ich suche einen Grund, ich suche eine Begründung, ich suche einen letzten Grund. Wir nennen alle Gott, so hat es Thomas von Aquin definiert. Und dieser Grund wohnt auch in mir als Seelengrund. Und daher kommt tatsächlich das deutsche Wort Grund. Ich habe es extra vor einigen Jahren mal nachgeschlagen im philosophischen Lexikon. Grund kommt aus der mittelalterlichen Mystik von Seelengrund von Meister Eckhart. Also ich finde als Seelengrund in mir den Heiligen Geist. Ich finde als Grund der Welt denjenigen, den wir den Schöpfer nennen. Und ich finde denselben Gott auch zwischen uns, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Da bin ich mitten unter ihnen. Und da haben Sie schon die beiden großen christlichen Dogmen in zwei Sätzen zusammengefasst. Einmal das Dogma von der Zwei-Naturen-Lehre, ganz Gott und ganz Mensch, für Jesus und für uns in abgeschwächter Weise gilt das. Und dann die Trinität, die Dreifaltigkeit, ein Gott als Grund des Seins, als Schöpfer, derselbe Gott in mir als Seelengrund und derselbe Gott zwischen uns. Mehr muss man eigentlich über das Christentum nicht wissen. Und jetzt die Frage, wozu brauchen wir das? Wozu ist das gut? Also Glauben heißt, sich festmachen in einem anderen Grund. Ich finde das so tragisch, dass jedenfalls in meiner katholischen Tradition wir bis 1965, bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil, einen Begriff von Glauben hatten, der hieß das Fürwahrhalten von Sätzen. Wie war es dazu gekommen? Man hat gesehen, es gibt vier Evangelien, Markus, Lukas, Johannes, Matthäus, Paulusbriefe, und da sind viele Widersprüche drin, weil unsere Auffassung von Christentum eine lebendige ist. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Also unsere Wahrheitsauffassung ist eine lebendige Person. Und das Neue Testament ist eigentlich kein Buch wie der Koran, sondern ein Erfahrungsbericht von Menschen, wie sie die Person Jesu gesehen haben. Vier verschiedene Evangelisten berichten über diesen Burschen, so als wenn vier Kinder über ihren Vater oder über ihre Mutter schreiben. Sie schreiben natürlich Unterschiedliches und Widersprüchliches, weil sie das unterschiedlich wahrgenommen haben. Und diese Unterschiede sind zunächst etwas Gutes. weil eben jeder von den Evangelisten einen anderen Aspekt von diesem Jesus herausarbeitet. Und nun hat die Kirche gesagt, aber das verwirrt die Gläubigen, wenn da so viel Verschiedenes drinsteht, das können die gar nicht fassen. Also wir müssen das vereinheitlichen. Also hat man versucht, aus dieser Verschiedenartigkeit der vielen Evangelien, wo eben Widersprüche auftauchen, sozusagen eine schlanke und klare Linie zu machen und hat den Menschen Glaubenssätze vorgelegt. Und diese Glaubenssätze mussten sie dann auswendig lernen. Ich weiß nicht, ob Sie das noch mitbekommen haben, weiß ich, früher im Religionsunterricht oder Konfirmation oder Erstkommunionunterricht. Und das hat im Grunde den eigentlichen Glauben verstellt. Weil Glauben vom Begriff her heißt schon, ich glaube dir, nicht ich glaube etwas oder ich glaube an die Kirche oder ich glaube an Gott, sondern primär heißt es, ich glaube dir, ich vertraue dir. Ich glaube, dass du mich durch das Leben führst. Und da kommen wir jetzt erst langsam drauf, seit 50 Jahren, das ist alles noch relativ jung, könnte man sagen, in der Weltgeschichte, dass Glauben eben gerade nicht das Auswendiglernen ist von Sätzen und dass Glauben auch nicht etwas ist, was dem Wissen entgegensteht, sondern im Gegenteil. Um vernünftig glauben zu können, muss man relativ viel wissen. Die Menschen glauben alles Mögliche, an Schicksal und an die Bäume und an Tischerücken und ich weiß nicht was. Glaube muss reflektiert werden. Fides querens intellectum heißt das schon im 13. Jahrhundert. Der Glaube sucht die intellektuelle Reflexion. Übrigens, wenn ich das nebenbei bemerken darf, so sind die Universitäten entstanden, aus der Theologie heraus, weil der christliche Glaube reflektiert werden muss. Also der Glaube ist ein sich festmachen in Gott. Ich verlasse mich auf jemanden anderes. Und das empfehle ich Ihnen auch, schauen Sie mal auf die Begriffe. Die sind nämlich meistens sehr tief und auch doppeldeutig. Also wenn ich sage, ich verlasse mich auf dich, dann hat das etwas Doppeltes. Ich verlasse nämlich mein Ich und ich verlasse mich auf dich hin. Also ich gebe mich ein Stück weit auf. Menschen gegenüber sollte man das nie vollständig tun, aber Gott gegenüber kann man das vollständig tun. Ich gebe mich auf, gebe mich hin. Und dadurch finde ich meine Aufgabe. Ich verlasse mich auf dich. Ich vertraue dir. Ich gehe aus meinem kleinen Ich heraus auf das Du des Menschen, aber dann noch viel tiefer auf das Du Gottes und finde so mein Vertrauen. Ich mache mich fest in dir. Das ist der alte Begriff Abraham. Er machte sich fest in Gott. Er vertraute ganz Gott. Also Glaube ist etwas, was über den Menschen hinausgeht in eine andere Dimension des Seins. Und ich habe vorhin schon gesagt, das Wort Glück, Eudaimonia, dem guten Geist folgen, ist im Grunde so etwas Dialogisches. Ich folge jemand anderem. Ich folge meinetwegen einer Tugend. Ich folge einer Person. Ich überlasse mich einer Person, in dem Fall in unserem christlichen Kontext, einem liebenden Gott. Und das Interessante ist, dass ich erst dadurch, dass ich mich verlasse, mich finde. Das ist eine eigenartige Paradoxie. Die Menschen reden immer so von Selbstverwirklichung. Ja, da steckt etwas Richtiges drin. Aber wenn ich nur mich selbst verwirklichen will, wenn ich nur bei mir stehen bleibe, dann verfehle ich mich. Weil der Mensch eben mehr ist, als er ist. Er muss sich je neu überschreiten, das nennen wir Transzendenz, Transzendere überschreiten. Er muss sich je mehr überschreiten, auf den letzten Seinsgrund hin, auf Gott hin, um sich selbst zu finden. Also wenn Sie es noch etwas konkreter haben wollen, Vater unser, dein Wille geschehe. Das ist nicht eine Fremdbestimmung, dass ich von irgendeinem Über-Ich, von einer Vaterfigur gesagt bekomme, was ich zu tun habe, das auch ein bisschen. Aber viel wichtiger, dass ich die Stimme Gottes in mir hören lerne, die Wahrheitsstimme in mir, die Stimme des Heiligen Geistes, wenn Sie wollen, um mich selber zu finden. Also einem anderen überlassen, um mich selber zu finden. Nicht einem Menschen, weil der Mensch endlich ist und macht Fehler. Und wenn ich mich ihm ganz anvertraue, was schön wäre, wenn das ginge, werde ich oft enttäuscht. Daher kommt das Wort Enttäuschung. Ich werde einer Täuschung beraubt. Worin liegt die Täuschung? Dass der Mensch eben nicht unfehlbar ist. Übrigens auch der Papst nicht. Menschen machen Fehler, Menschen haben Schwächen. Also werde ich immer wieder enttäuscht werden. Von Gott nicht, wenn ich ein richtiges Gottesbild habe. Wir denken natürlich, Gott hört mich gar nicht, der sieht mich gar nicht. Möglicherweise haben wir falsche Vorstellungen. Wir werden auch ein bisschen darauf noch eingehen müssen. Also Glaube als eine Form des Sich-Überschreitens, als eine Form des Sich-Festmachens in einem anderen. Glaube als dein Wille geschehe, ein dialogisches Prinzip, könnte man sagen. Der Dialog nach innen, in mich hineinhören, der Dialog nach draußen mit den Mitmenschen, mit dem Schöpfer Gott. Also Glaube als Sich-Festmachen. Dann kommen wir zur zweiten christlichen Tugend, die Hoffnung, die habe ich schon angedeutet. Glück, wie werde ich glücklich? Gerade nicht, indem ich etwas festhalte. Vielleicht kennen Sie auch dieses biblische Bild, der Petrus geht übers Wasser. Da denkt man zunächst, das geht ja gar nicht, geht auch nicht. Probieren Sie es bitte nicht, Sie werden wahrscheinlich absaufen, ich auch. Aber es ist ein schönes Bild dafür, dass ich im Fluss bleiben muss. Leben ist Bewegung. Die Pflanze da draußen ist jetzt in 10 Minuten anders, als sie jetzt war, auch wenn ich es nicht wahrnehme. Auch bei uns, Sie haben gerade schön gefrühstückt. Das wird gerade verstoffwechselt. Wenn Sie hier rausgehen, haben Sie einen anderen Körper, als Sie hatten, als Sie hereingekommen sind. Alles ist im Fluss. Pantarei heißt das in der griechischen Philosophie. Alles fließt. Und in dieses Fließen müssen wir uns hineinbegeben. Und dieses Fließen ist immer nach vorne offen. Auch wenn Sie einen Fluss beobachten, der fließt halt immer bergab. Bergauf kann er nicht, bergab. Und er fließt meistens in einen anderen Fluss oder letztlich ins Meer hinein. Und Hoffnung ist so etwas, wir sagen so leicht, und da wird der Begriff verstellt, die Hoffnung stirbt zuletzt, da sage ich ja, welche? Innerweltlich muss jede Hoffnung sterben, weil innerweltlich steht der Tod am Ende. Übrigens auch in der Medizin sagen wir oft, das ist hoffnungslos. Da sage ich immer, ja, das hängt davon ab, der Begriff hoffnungslos, was du darunter verstehst. Die christliche Hoffnung weist eben über den Tod hinaus, in das, was wir ewiges Leben nennen. Also wenn wir über Glück sprechen, ich habe gerade ein Seminar, wo wir das behandeln, was ist Christentum, was bedeutet, dass wir das handeln. Wir haben mit Aristoteles angefangen, mit der Philosophie des Glücks und haben dann über Thomas von Aquin gesprochen, der den Aristoteles aufgenommen hat. Und Thomas sagt, zu Recht, das konnte der Aristoteles noch nicht, weil er noch nicht so ein christliches Gottesbild hatte, das eigentliche Glück steht immer noch aus, weil es ein ewiges Glück gibt. Die Visio Beatifica, die Schau Gottes, die allein den Menschen glücklich machen kann. Das Innerweltliche, das wissen Sie genauso gut wie ich, hat immer einen Rest, hat immer etwas, wo ich sage, naja, könnte schon noch ein bisschen besser sein. Oder mindestens könnte es so bleiben, wie es jetzt ist, aber schon morgen stirbt jemand und ich bin bei der Beerdigung und wieder traurig und unglücklich. Also wir wissen, dass das Glück in dieser Welt vorübergehend ist und die christliche Hoffnung verweist uns auf etwas, was aber in diesem Vorübergehenden schon sich zeigt. Das ist ein eigenartiges Phänomen, das sich in dem Relativen schon immer etwas Absolutes zeigt. Also immer wenn ich sage, ich bin unglücklich, dann habe ich so eine Ahnung, wie es sein könnte, glücklich zu sein. Immer wenn ich sage, das ist aber ungerecht, dann muss ich eine Ahnung haben davon, was Gerechtigkeit sein könnte. Und so auch hier, die Sehnsucht des Menschen nach Glück, nach bleibendem Glück, hat das Christentum zum Zentrum seiner Botschaft gemacht. Deswegen heißt es Euangelion, die gute Botschaft, nicht unbedingt die frohe Botschaft, weil es auch manchmal mühsam ist, das wissen Sie. Aber die gute Botschaft, am Ende geht es gut aus. Also hier haben Sie die beiden Begriffe Eudaimonia, das Glück, aus der aristotelischen Philosophie, und Euangelion, Evangelium, die gute Botschaft des Christentums, die sagt, am Ende geht es gut aus. Das heißt nicht, dass es zwischendurch mal riesige Schwankungen geht und man sollte auch nicht den Menschen aufs Jenseits vertrösten, weil wir jetzt und hier leben. Aber das Jetzt und Hier leben wir anders, ob wir über den Tod hinausblicken in eine andere Dimension des Seins oder ob wir sagen, mit 70 Jahren ist alles vorbei. Ich habe im Krankenhaus sehr viel erlebt, Angststörungen in der Psychiatrie. Ich würde fast sagen, eines der größten Probleme gerade in unserer westlichen Welt ist die Angst. Angst, Arbeitsplätze zu verlieren, Angst vor Scheitern etc. Und die eigentliche Medikation gegen die Angst ist nicht ein Medikament, sondern die eigentliche Medikation gegen die Angst ist das Vertrauen in einen tieferen Grund des Seins, das wir dann glauben nennen, darüber habe ich schon gesprochen, aber eben auch über den Tod hinaus. Wir brauchen keine Angst haben vor dem Tod. Ich weiß nicht, ob Sie mal Bücher gelesen haben über Nahtodeserfahrungen, wo Menschen schon mal tot waren und wieder zurückgeholt wurden, reanimiert wurden. Die berichten eigentlich alle von einem positiven Erlebnis. Ich habe letztens mal diskutiert mit einem Professor, der selbst 4 Monate in so einem Zwischenzustand gelebt hat, hat eigentlich gesagt, wollte eigentlich gar nicht zurück. Es war drüben sozusagen viel schöner. Also wir haben so eine Todverdrängungsmaschinerie auch in der Medizin. Wir wollen das Leben immer verlängern und verlängern. Und ich frage mich eigentlich, wozu? Kardinal König hat mal einen richtigen Satz gesagt, wir müssen nicht einfach dem Leben mehr Jahre geben, sondern den Jahren mehr Leben. Das ist die Frage, wie lebe ich, wie erfüllt lebe ich und nicht 100, 200 Jahre in Leere. Was soll ich 200 Jahre umsetzen? Aber wenn ich 60 Jahre sehr dicht gelebt habe, übrigens wenn Sie große Musiker anschauen, Mozart ist nur 36 Jahre alt geworden, Schubert, die wussten schon, dass sie wenig Zeit haben. Deswegen waren sie so hochproduktiv. Wenn ich viel Zeit habe, dann lasse ich das so laufen, das Leben. Also die Endlichkeit hat auch einen großen Sinn, nämlich dass ich verdichtet lebe, dass ich den Augenblick nutze. den Kairos, den rechten Augenblick und nicht sagen, naja, das kann ich auch übermorgen noch machen. Nein, unsere Zeit läuft ab. Und das, was verwirklicht ist bis zum Ende des Lebens, ist verwirklicht. Und was eben nicht verwirklicht ist, ist eben nicht verwirklicht. Ich will jetzt nicht darüber reden, ob wir in der Ewigkeit noch so einen Nachreifungsprozess haben oder was auch immer. Also, Hoffnung zielt über den Tod hinaus, öffnet die Perspektive nach vorne und egal, wo Sie stehen, mir macht das mehr Plausibilität, als zu sagen, mit 70 Jahren falle ich ins Grab. Dostojewski hat mal gesagt, wenn es Gott nicht gibt, ist alles beliebig. Nur jetzt müssen wir noch einen Satz darüber sagen, wie diese Ewigkeit aussieht. Ich halte nichts von diesen Höllenvorstellungen. Sie kennen noch Dantes göttliche Komödie, das ganze Mittelalter war voll von diesen Höllenvorstellungen. Da will natürlich niemand hin. Also sagen viele, lass mich zufrieden mit dem Christentum und ewiges Leben, das ist mir suspekt. Also wenn man dieses ewige Leben anstrebt, dann muss es was Positives sein. Es muss sich zum besseren, zum glücklicheren Leben hin öffnen. Und deswegen gibt es kluge Theologen, die sagen, die Hölle ist wahrscheinlich leer. Klammer auf, es sei denn, jemand will hinein. Und das ist die Geschichte im Paradies. Gott sagt dem Menschen, ich schaffe die Welt, ich gebe dir ein paar Regeln mit und du sollst nicht alles essen, nicht vom Baum der Erkenntnis, das heißt nicht, du sollst nichts lernen, sondern du sollst nicht sein wollen wie Gott. Das heißt, misch dich nicht ein und sieh zu, dass du sozusagen die innerweltliche Geschöpflichkeit annimmst und nicht selber Gott sein willst. Und jetzt sagt der Mensch nein. Und damit beginnt die Hölle. Und damit sind wir schon bei einem kleinen Stück, was ich aber jetzt nur andeuten will. Die Frage nach dem Leid. Woher kommt das Leid? Woher kommt die Hölle? Auch in dieser Welt schon. Sie kommt nicht aus Gott. In Gott gibt es kein Böses. Gott kann nur gut sein, wenn wir das ernst nehmen. Gott ist die Liebe. Also die Bösartigkeit, das Leid, die Hölle, wenn Sie wollen, kommt durch das Nein des Menschen zu Gott. Das geht im Paradies los. Sie kennen die Geschichte. Das geht dann weiter nach Adam und Eva mit Kain und Abel, mit dem Brudermord. Dann heißt es im 6. Buch Genesis, Gott reute es, dass er den Menschen geschaffen hat. Er wollte die Welt wieder vernichten. Sintflut. Noah ist übrig geblieben mit seiner Frau und 3 Kindern und 3 Schwiegerkindern. Also alles, was in der Welt an Unheil geschieht, ist menschengemacht. Wenn Sie sofort sagen, wie ist das mit den Tsunamis und den Naturkatastrophen? Ja, wir unterscheiden das Malum Physicum, das physische Übel in der Welt durch Erdbeben und so weiter und das Malum Morale, das durch den Menschen zustande kommt. Je mehr wir aber wissen über Klimaerwärmung, desto mehr sehen wir auch, dass Tsunamis oder andere Naturkatastrophen wahrscheinlich auch mit den Menschen zusammenhängen. Ich frage oft Erdbebenforscher, sind auch Erdbeben möglicherweise Menschen gemacht? Natürlich hat es sie früher auch schon gegeben. Aber vielleicht haben wir auch so tief schon in die Natur eingegriffen, dass selbst Erdbeben und Tsunamis dann letztlich auch was mit uns zu tun haben. Aber das ist ein riesiges Problem, das wird man auch nicht abschließend behandeln können. Da bleibt ein Rest. Unde malum hat Augustinus da schon gefragt, woher kommt das Übel? Und auch im Neuen Testament heißt es nicht von außen in dich hinein, sondern aus dem Menschen heraus. Der Mensch, der Nein sagt zu Gott, im Konkreten, aber auch grundsätzlich, der wird sich letztlich abkoppeln davon und möglicherweise auch Leid in die Welt bringen für sich und für andere. Also wenn wir von Hoffnung sprechen auf ein ewiges Leben, dann muss dieses ewige Leben ein gutes sein, ein besseres sein, als es hier ist. Ein durchgängiges Glücklichsein ohne Tränen, wie das heißt, und ohne Leid. Aber die Hölle muss es geben, mindestens als Denkkonstrukt, wenn der Mensch hinein will. Wenn er auch endgültig Nein sagt zu Gott, dann ist das die Hölle. Und Gott respektiert das. Wenn Gott unsere Freiheit will, und er will sie, dann respektiert er leider auch das Nein des Menschen. Das ist sein Risiko, das wusste er von Anfang an. Liebe geht nur mit Freiheit. Sie können Ihre Frau nicht zwingen, Sie zu lieben, oder Ihren Mann oder Ihre Kinder. Sie können sie schlagen, Sie können sie umbringen, aber nicht zwingen zu lieben. Und hier ist wahrscheinlich auch die Begrenztheit Gottes, so komisch das klingt, in dieser Welt. Der war vor Erschaffung der Welt allmächtig, aber mit der Erschaffung der Welt hat er die menschliche Freiheit gesetzt. Er respektiert die menschliche Freiheit, wie gesagt, weil Liebe nur mit Freiheit geht. Und ist das Risiko eingegangen, dass das ganze Werk seiner Schöpfung scheitert. Und viele fragen mich immer, Ostern, Kreuzestod, war das notwendig? Ich weiß nicht, ob es auch anders gegangen wäre. Aber je mehr man darüber nachdenkt, desto mehr muss man wahrscheinlich sagen, dass es nicht anders gegangen ist, weil Gott selbst sich der Freiheit des Menschen gestellt hat. Und die Juden haben ihn abgelehnt und viele Menschen lehnen ihn heute noch ab. Bring ihn um, bring auch Christen um und vieles andere mehr. Gott nimmt das auf sich. Und erst durch die Auferstehung holt er sozusagen die Allmacht über den Tod hinaus wieder zurück. Aber in dieser Welt kann er den Menschen nicht zwingen, ihn anzubeten oder gut zu sein, denn sonst wäre der Mensch eine Marionette und jede Freiheit sinnlos. Also das alles hängt am Begriff der Hoffnung, hinausschauen über die Endlichkeit der Welt, hinausschauen in eine andere Dimension der Schöpfung, hinausschauen über meinen Tod und von dort her ein neues Vertrauen gewinnen. Also noch einmal, nicht vertrauen, nicht vertrösten auf die Ewigkeit, aber von Blick über den Tod hinaus eine gewisse Relativierung der innerweltlichen Dinge. Ich werde nie vergessen, mein Vater war ein sehr weiser, tiefgläubiger Katholik, und als ich in die Tanzstunde ging und immer Angst hatte, dass ich mich falsch verhalte und vielleicht dem Mädchen auf die Füße trete und mich blamiere, dann sagte mein Vater immer, die ewige Seligkeit hängt davon nicht ab. Und das hat mir in vielen Bereichen geholfen. Meine Mutter war eher protestantisch, ehrgeizig. Die hat gesagt, streng dich an in der Schule, wenn du eine 5 geschrieben hast. Und der Vater sagte, naja, streng dich an, aber die ewige Seligkeit hängt davon nicht ab. Also der Blick in die Ewigkeit kann vieles Innerweltliche relativieren, und das täte uns gut, wenn wir einmal oder zweimal am Tag, ich habe das in meinen Büchern geschrieben, uns zurückzögen in die Stille, ein bisschen beten und sagen, was mache ich da eigentlich und wie ist es auf das Ganze gesehen? Klugheit, Glaube, Hoffnung über den Tod hinaus, aufs Ganze gesehen, ist das jetzt so wichtig, der Streit? Muss ich den unbedingt ausfechten? Kann ich es auch mal stehen lassen? Muss ich unbedingt recht haben? Hängt die ewige Seligkeit davon ab? Und so weiter. Also das kann für die Frage nach dem Glück sehr hilfreich sein, dass ich ein bisschen die innerweltlichen Dinge reflektieren lerne und relativieren lerne. Die Liebe hat natürlich sehr stark mit dem Glück zu tun. Ein sehr schwieriger Begriff, weil Liebe nicht ohne Leid geht. Das kennen Sie, Leidenschaft. Wenn ich liebe, leide ich auch, wenn der andere nicht da ist oder stirbt. Ich habe jetzt öfter Beerdigungen gemacht. Das ist fast eine Ungerechtigkeit des Lebens. Je besser eine Ehe war, desto schwieriger ist der Abschied, wenn ein Partner stirbt. Meine Eltern haben eine sehr gute Ehe geführt. Als mein Vater starb, hat meine Mutter gesagt, ich gehe jetzt nicht mehr ins Konzert, ich kann das nicht mehr ertragen, die Musik. Und vor allen Dingen, ich habe keinen Gesprächspartner mehr hinterher. Wenn die Ehen schlecht gehen, das habe ich auch erlebt im Krankenhaus, ist man manchmal ganz froh, wenn der andere stirbt. Also Liebe hat etwas zu tun mit gelingender Beziehung zu den Kindern, zu mir selbst. Ich finde es eines der größten und klügsten Dinge, dass diese Dreifaltigkeit, von der ich schon gesprochen habe, Gott ist dreifaltig, Vater, Sohn, Heiliger Geist, dass diese Dreifaltigkeit auch mitten im Leben sich zeigt und vor allen Dingen beim Begriff der Liebe. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben und deine Nächsten wie dich selbst. Meine Damen und Herren, ich glaube, das ist eines der zentralen Punkte, der für die Frage des Glückes wichtig ist. Und den haben wir, glaube ich, lange Zeit nicht ins Auge gefasst. Der Mensch soll sich selber lieben. Er soll gut sein zu sich. Es gibt sogar bei dem nüchternen Protestanten Immanuel Kant in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten einen Passus, da spricht er über die Pflichten gegen sich selbst. Und da sagt er, so komisch das klingt, der Mensch hat eine Verpflichtung zum Glücklichsein. Warum? Denn wenn er selbst unglücklich ist, wird er auch seine Mitmenschen unglücklich machen. Sie wissen das, Sie kommen in einen Raum und Sie spüren die Atmosphäre, ob es den Menschen, die da sind, gut geht. Ich mache immer wieder Erfahrung, 10 Menschen können zusammensitzen, ein schöner Abend, einer kommt herein und stört die ganze Gesellschaft, weil er eine Aura hat, die zerstörerisch ist und unglücklich. Und so steckt das Glück an, so steckt die Liebe an, aber auch das Gegenteil, der Hass, das Hässliche. Also die Liebe hat diese Dreifachdimension, dazu könnte man einen eigenen Vortrag halten, das will ich jetzt nicht tun, aber ich will nur 3 Sätze dazu sagen oder 4. Warum soll man Gott lieben? Oder was könnte das heißen? Vielleicht müsste man noch etwas früher ansetzen. Lieben ist im Grunde etwas, was ich lernen muss, als Kind schon. Liebe wird mir gezeigt, wenn es gut geht, von den Eltern, von den Mitmenschen. Wenn ich das nicht lerne, wir wissen aus Forschung, wenn ein Kind nicht angesprochen wird, wenn mit einem Kind nicht geredet wird, wenn man sich einem Kind nicht zuwendet, wenn es nur Essen bekommt, stirbt es. Biblisch heißt das später, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Er braucht auch die Zuwendung, er braucht das Wort Gottes, wenn Sie wollen. Also der Mensch ist ein so multifaktorielles Wesen, dass die alleinige Nahrungsaufnahme ihm nicht hilft. Wie gesagt, Kinder sterben, obwohl sie 3-mal täglich was zu essen bekommen. Man hat diese unethischen Versuche in Russland gemacht. Würde man natürlich heute bei uns nicht machen. Also Liebe muss ich lernen zunächst von den Eltern. Jetzt merke ich aber im Laufe meines Lebens, dass das mit den Eltern nicht so absolut ist. Spätestens in der Pubertät geht das los. Da sagen, naja, also was der Vater da sagt, was die Mutter da sagt, ob das alles so stimmt. Und auch zu mir selbst denke ich, naja, also so toll ist das alles nicht. Also, je älter man wird, das wissen Sie alle, Sie haben schon ein bisschen Jahre auf dem Buckel, merkt man, die Welt ist zerbrechlich. Und ich bin auch zerbrechlich und auch meine Liebesfähigkeit hat seine Grenzen. Also ist es gut, sich auf einen letzten Grund einzulassen, den alle Gott nennen. Warum? Weil ich dort unbedingt angenommen bin. Ich sage das den Jungs und auch Mädchen in der Pubertät öfter mal, jetzt kommen die Pickel, ihr könnt euch selber nicht leiden, die Eltern findet ihr doof. Aber da gibt es einen anderen Seinsgrund, Gott genannt. Der nimmt euch an, so wie ihr seid, mit allen Schwächen, mit der 5 in der Schule, mit den Pickeln im Gesicht und mit den Zahnlücken, wenn die Milchzähne ausfallen und so weiter. Also nur, wenn ich unbedingt angenommen bin, also ohne Bedingungen. Wir lieben ja meistens nach Bedingungen, übrigens auch in der Fortpflanzungsmedizin. Wir tun Kinder herstellen mit Bedingungen, sie sollen gesund sein, sie sollen bestimmte Gene haben, bestimmte Augenfarben. Gott liebt uns bedingungslos, ohne diese Bedingungen. Und diese bedingungslose Liebe, dieses bedingungslose Angenommensein, ist Grundvoraussetzung dafür, dass ich mich selber annehmen kann. Mit meinen Schwächen, mit meinen Macken. Also meine These ist, und das habe ich auch in beiden Büchern geschrieben, dass die Religion nicht etwas Zusätzliches ist, was ich auswendig lernen muss, so nach dem Motto, ich interessiere mich auch für Religion, ich interessiere mich auch für Autos, ich interessiere mich auch für Tennis. Religion ist nicht etwas Zusätzliches, meine Damen und Herren, sondern Religion ist etwas, was für das Gelingen meines Lebens von zentraler Bedeutung ist. Die richtig verstandene Religion, mit dem richtig verstandenen Gottesbild. Das Glücken meines Lebens hängt ganz zentral davon ab, wie ich die Welt sehe und wie ich die Struktur der Welt sehe. Und ich glaube, dass das klüger nicht durchreflektiert werden kann, jetzt beim Kontext der Liebe, als mit dieser dreifaltigen Dimension der Liebe. Die Grundstruktur ist Liebe, Gottes Liebe in sich, Beziehungsgeschehen in sich, Vater, Sohn, Heiliger Geist, Dialog. Diese Liebe trägt mich, weil sie mich trägt. Wenn ich mich darauf einlasse, kann ich mich auch selber annehmen. Und im Maße, ich mich selber annehmen kann, kann ich auch den anderen annehmen. Es gibt nämlich drei interessante Stellen im Neuen Testament, wo plötzlich der Mensch, so komisch das klingt, das Maß aller Dinge wird. Also liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Im Maße du dich selbst lieben gelernt hast, so sollst du den anderen lieben. Wissen Sie, wo das noch vorkommt? Bei der Schuldvergebung im Vater Unser. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Also ich werde plötzlich zum Maßstab der Schuldvergebung. Mir muss von Gott die Schuld vergeben werden, aber dann heißt es, so wie du dem Nächsten die Schuld vergibst, so wird auch dir vergeben werden. Und wenn du dem Nächsten die Schuld nicht vergibst, wird auch dir nicht vergeben werden. Das ist eine eigenartige, dreifaltige Struktur, könnte man sagen. Gott kommt mir entgegen, er vergibt mir, deswegen kann ich mir vergeben, so soll ich auch dem anderen vergeben. Und wenn ich das nicht tue, dann wird auch Gott mir nicht mehr vergeben. Und so mit der Liebe auch. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben aus ganzer Kraft und so weiter. Warum? Nicht als ein Sollensprinzip, dass ich das leisten muss, sondern als Grundbedingung dafür, dass ich eine gute Beziehung zu mir selbst entwickle, eine gute Selbstliebe. Weil aus der Selbstliebe die Liebe zum anderen kommt. Also in dieser dreifaltigen Struktur. Wenn Sie das mal durchreflektieren, wir haben eine ganze Philosophie, Alfred Adler, über die Minderwertigkeitskomplexe, was die Menschen alles kompensieren, weil sie sich nicht für gut genug halten. Kriege sind geführt worden, Hitler ist gescheitert, Napoleon war ein kleiner Mann, können Sie durchbuchstabieren. Müssen sich groß tun, wichtig tun, ganze Ländereien, Welten ruiniert, wegen der Kompensation, weil sie kein gutes Verhältnis zu sich selbst hatten. Deswegen heißt es im Neuen Testament, das Böse kommt aus dir selbst heraus. Wenn das Verhältnis zu dir selbst nicht stimmt, und das heißt christlich gesprochen, das Verhältnis zum Gott in dir, dann wird auch das Verhältnis zu Mitmenschen nicht stimmen. Und dann wirst du auch nicht glücklich werden können. Also alles, was ich versuche, heute hier auszuführen, hat eigentlich nur eine Botschaft, dass das, was wir philosophisch reflektieren, was wir ethisch reflektieren, nikomachische Ethik von Aristoteles, nicht etwas Zusätzliches ist, was ich zusätzlich zum Leben erlernen muss, sondern dass das die Grundlage dafür ist, dass mein Leben gelingt. Dass ich verstehe, wie die Struktur des Lebens ist. Und das gilt auch für die Religion. Ich habe gestern in einem Vortrag, da waren 45 Techniker, in Wien habe ich einen Vortrag gehalten, da sagte einer, ja, ich interessiere mich auch für Religion. Ja, ich gedacht, Leute, so geht's da nicht, das ist ja Quatsch. Es geht nicht darum, dass ich mich äußerlich für Religion interessiere, sondern ich hätte dem fast gesagt, wenn es nicht so frech gewesen wäre, da habe ich schon meine deutsche Art wieder ein bisschen zurückgenommen, hätte ich fast gesagt, aber Sie interessieren sich doch für sich. Und dann hätte der wahrscheinlich gesagt, das verstehe ich jetzt nicht. Ich interessiere mich für Religion. Sie fragen mich, ob ich mich für mich interessiere. Natürlich interessiere ich mich für mich, will ja glücklich werden. Vielleicht sehen Sie, und genau da ist der Zusammenhang. Wenn Sie sich für sich interessieren und glücklich werden sollen, glaube ich, das ist eine These, muss man sich auch mit den letzten Fragen des Seins auseinandersetzen, weil, wie gesagt, die Endlichkeit der Welt immer einen Rest hinterlässt, nämlich den Rest an Glück. Es geht kaputt, ich sterbe, ich werde krank, ich habe Leid, die Eltern sterben, etc., etc. Also auch die drei christlichen Tugenden haben eine Bedeutung für mein Glücklichsein. Die Relativierung der Welt, die Überschreitung auf die Unendlichkeit und das Gelingen der zwischenmenschlichen Beziehungen. Das halte ich für das Zentrale, dass der Mensch nur glücklich wird, wenn seine zwischenmenschlichen Beziehungen funktionieren. Sie können ja mal in die eigene Geschichte schauen, in die Familie, Ehestreitigkeiten. Mancher landet unter der Brücke, weil er viel zahlen muss, nach Scheidungsverhandlungen und vieles mehr. Also die Liebe in aller Schwierigkeit hat mit dem Glück unmittelbar zu tun, weil Glück nur funktioniert, wenn meine Beziehungen funktionieren. Beziehung zu mir selbst, Beziehung zum letzten Grund, Beziehung zu Mitmenschen. Und lassen Sie mich vielleicht noch zwei Sätze sagen jetzt, wie das biografisch geht und dann vielleicht noch eine konkrete Lebensanleitung. Und dann komme ich schon zum Ende, damit ich nicht zu lange rede. Ein Kind ist aus anderen Gründen glücklicher als ein Erwachsener. Ein Kind ist glücklich, wenn man sich ihm zuwendet, wenn man mit ihm spricht. Ich möchte den Großeltern unter Ihnen oder auch den Eltern eine große Empfehlung mit auf den Weg geben. Schenken Sie Ihren Kindern nicht zu früh technische Mittel und technische Spiele. Lehrer aus Schulen, aus Volksschulen sagen mir, die Kinder sind immer weniger empathiefähig, können keine Beziehungen mehr entwickeln, keine Freundschaften mehr entwickeln, weil sie schon mit 4, 5 Jahren ständig vor den Computerspielen sitzen. Sie müssen trainiert werden, wie mir eine Dame gesagt hat, durch Schafe, durch tiergestützte Therapien, damit sie sich die Schafe anschauen, wie die miteinander kuscheln, wie die miteinander fressen. Viele Kinder sind total beziehungsgestört. Wenn man sich dem Kind zuwendet, das ist das Beste, was sie tun können, mit dem Kind sich abgeben, spielen, Fragen stellen, was immer, aber bitte keine Computerspiele kaufen. Es stört die Menschen, das wissen wir auch aus der Gehirnentwicklung, für das ganze Leben, die Empathiefähigkeit nimmt ab. Wir sagen Lehrer, sie können keine Freundschaften mehr schließen. Und wenn sie keine Freundschaften mehr schließen können, werden sie nie glücklich werden. Also wenn Sie Ihren Kindern oder Enkelkindern was Gutes tun, gehen Sie mit ihnen spielen, reden Sie mit ihnen, gehen Sie mit ihnen auf die Wiese oder ins Theater. Aber sehen Sie zu, dass Sie nicht zu viel vor der Filmerkiste sitzen. Ist für die Eltern wunderbar, die können arbeiten gehen und die Kinder sind da ganz vertieft, 20 Stunden. Aber fürs Leben ist es nicht gut und bringt nichts. Es gibt auch übrigens für die älteren Menschen schon lange ein Buch, das heißt die digitale Demenz. Auch Ältere sollten nicht stundenlang Computerspiele machen, das ist für das Gehirn nicht gut, das Gehirn braucht Zeit. Wir wissen aus der Schule, Kinder, die morgens was gelernt haben, die kommen nach Hause, die Eltern sind nicht da, sie setzen sich vor den Computer, sie machen Spiele und alles, was sie morgens gelernt haben, ist gelöscht. Der alte Satz früher des Lernens hieß, Repetitio est mater studiorum, die Mutter des Lernens ist die Wiederholung. Das Gehirn braucht Zeit, braucht Ruhe, damit sich das engrammiert, wie wir das nennen. Das muss Materie werden, der Geist, das, was ich gelernt habe, muss sich engrammieren im Gehirn, damit ich es wieder abrufen kann, in Erinnerung rufen kann. Und wenn das Gehirn diese Zeit nicht hat, wenn der Mensch diese Zeit nicht hat, weil er gleich wieder an die Computerspiele geht, ist alles gelöscht. Es scheint in Deutschland inzwischen ein Problem zu sein, dass gerade Jungs, die mehr spielen, kein Abitur mehr machen. Also das nur als Hinweis. Ein Kind ist dann glücklich, wenn sie sich mit ihm beschäftigen, wenn sie in Beziehung treten, wenn das Kind Beziehung lernt. Ich war erschüttert, ich war jetzt öfter im Gefängnis, also als Besucher. Und dann haben mir Gefängnisseelsorger gesagt, wir reden immer davon, dass jugendliche Strafgefangene resozialisiert werden müssen. Die können zum Teil nicht resozialisiert werden, weil sie gar nicht sozialisiert worden sind. Also das, meine Damen und Herren, was Sie in den ersten 10 Jahren verpassen an Beziehungsarbeit, das büßen Sie schwer als Eltern und als Großeltern. Und andersrum, das, was Sie investieren in die Kinder an Beziehungsarbeit, wenn die 10 Jahre gut aufgewachsen sind mit einem guten Grundvertrauen, dann funktioniert das Leben meistens gut. Wenn Sie erstmal auf die schiefe Bahn kommen und rausschiffssüchtig geworden sind, brauchen Sie ein ganzes Leben, um es wieder einzuholen. Manchmal geht es gar nicht. Ich treue gerade einen 28-jährigen Jugendlichen, der war 3 Jahre im Gefängnis, weil er einen Banküberfall gemacht hat. Der hat keine Lehre. Er ist 28 Jahre, der ist eigentlich ein netter Kerl. Der raucht nicht, der trinkt nicht, der nimmt keinen Rauschgift. Aber er findet keinen Job. Der ist mit 28 Jahren bereits vollkommen ohne Perspektive. Also deswegen mein Rat, wenn Sie glücklich werden wollen und Ihre Enkel oder Kinder glücklich machen wollen, kümmern Sie sich um sie. Pubertät, da geht die unglückliche Phase los, habe ich schon gesagt. Da braucht der Mensch diesen Überstieg. Jesus geht in den Tempel, er muss zurück zu seinem göttlichen Ursprung, weil er weiß, dass er nur aus diesem Ursprung heraus seine Berufung findet, sein Wesen findet, seine Identität. Also glücklich sein hat auch etwas zu tun, und das wird sich jetzt komisch stimmen, mit Auseinandersetzung. Ich muss mich mit meinen Eltern auseinandersetzen. Glücklich sein und auch lieb sein oder Liebe hat nicht immer zu tun, dass es alles so reibungslos geht. Schauen Sie, das ist ein fast physikalisches Phänomen. Ich kann überhaupt nur stehen hier und auch meine Muskeln bauen sich auf immer wieder neu, weil die Erdanziehungskraft da ist. Weil da Widerstand da ist. Wenn die Widerstände weg sind, das wissen Sie aus dem luftleeren Raum, aus der Schwerelosigkeit, dann atrophieren, wie wir sagen, die Muskeln, die Knochen atrophieren, weil sie immer den Widerstand brauchen. Deswegen sage ich oft auch der geistige Widerstand, die geistige Auseinandersetzung ist notwendig. Bloß nicht immer Ja, Ja und Nein, Nein sagen. Weil nur durch die Arbeit, durch die ständige Reibung kommt Energie zustande. Auch durch die Spannung aus der Steckdose. Plus und Minus, das ist nicht alles gleich. Erst Plus und Minus und dann kommt Strom. Durch die Spannung, die da ist. Also Lebenseinheit ist immer auch Spannungseinheit. Glücklich sein hat immer auch etwas zu tun mit Spannungen aushalten. Ich würde sogar sagen, auch Glaube hat etwas zu tun mit Spannung aushalten. Spannung, dass ich etwas nicht verstehe, was Gott meint. Spannung aushalten zwischen den Menschen. Also glücklich sein ist nicht so eine Softgeschichte. Und Liebe ist auch nicht so eine Softgeschichte, sondern hat immer etwas zu tun mit Auseinandersetzung. Und das geht in der Pubertät ganz stark los zwischen Eltern und Kindern. Und das muss man jetzt versuchen, wohlwollend für beide Seiten zu regeln. Wie schafft man das? Bin ich wieder überzeugt, hat die Religion einen großen Sinn, indem man auf eine dritte Ebene geht. Das tut der Jesus, der macht uns das vor. Der geht in den Tempel und sagt, ich muss zu meinem Vater zurück, zu meinem Ursprung zurück, damit ich meine innere Mitte finde, meine Berufung finde. Das wäre ein weiterer Punkt. Glücklich werde ich nur, wenn ich im weitesten Sinne irgendwie das finde, und da sind wir, glaube ich, ganz gut dran in unserem Kontinent, in Afrika ist das anders, wenn ich einigermaßen das finde beruflich, was zu mir passt. Viele Menschen sind unglücklich, weil sie den falschen Beruf erwählt haben. Sie wollten schnell viel Geld verdienen, sind vielleicht in die Bank gegangen und nach 20 Jahren ödet sie das an, weil sie sagen, das ist ja sinnleer. Übrigens ging es mir auch so, ich habe erst Pharmazie studiert, weil ich nichts Besseres wusste. Und dann habe ich Medikamente verkauft, das hat mich irgendwann mit der Zeit gelangweilt, dann habe ich Medizin gemacht. Das hat mich auch noch nicht so ganz erfüllt. Und erst in der Philosophie, die ich dann bei den Jesuiten in München studiert habe, habe ich gemerkt, dass die Grundfragen, die sich mir stellen, beantwortet werden. Und so bin ich dann immer weitergegangen. Das war eine Fügung des Schicksals oder des Herrgotts, besser gesagt, dass ich diesen Weg geführt wurde. Ich glaube, ich wäre unglücklich geworden, wenn ich ein Leben lang in der Apotheke geblieben wäre. Also vielleicht auch da hinhören, auf das, was uns der Heilige Geist sagt, wenn ich so fromm sagen darf, wir nennen das die Unterscheidung der Geister, dass man auf das Innere hört. Manchmal geben Eltern gute Ratschläge, manchmal aber auch schlechte, weil sie nicht wahrnehmen, dass in dem Kind schon ganz was anderes vor sich geht. Du musst das Geschäft des Vaters übernehmen. Franz von Assisi hat gesagt, nein, ich muss einen anderen Weg gehen, weil er das spürte. Und da könnte man jetzt viel wieder drüber nachdenken, Leid und Sünde, wenn der Mensch sein Leben verfehlt. Der Begriff der Sünde heißt im Grunde Verfehlung, ein Fehler machen und auch grundsätzlich das Leben verfehlen. Hamartanein, Hamartia ist der Fehler im Griechischen. Das Ziel verfehlen. Warum ist Sünde Sünde, würde ich gerne ein Buch schreiben. Nicht, weil es den Papst ärgert, sondern weil es mir schadet, weil ich mein Ziel verfehle. Und wenn ich mein Ziel verfehle, reiße ich vielleicht auch andere mit in den Stund. Also die Berufung finden, das, was Gott von mir will, dein Wille geschehe. Grundvoraussetzung für ein gelingendes Leben, für ein glückendes Leben. Pubertät, Lebensmitte, noch einmal eine große Krise. Alles bricht durcheinander, 20 Jahre Ehe, das bricht oft, geht oft kaputt. Berufswechsel vielleicht nochmal mit 50, sagen viele, ich fange nochmal ganz neu an. Das muss aber etwas dann mit dem Wesen zu tun haben, dass der Mensch jetzt zu seiner Wahrheit durchstößt. C.G. Jung hat sehr viel darüber geschrieben, hat gesagt, jenseits der Lebensmitte ist das meistens ein Problem der religiösen Einstellung, der Wahrheitsfindung zu mir selbst. Johannes Tauler, ein mittelalterlicher Mystiker, hat viel darüber geschrieben, was in der Lebensmitte alles passiert, wie das umbricht, dass ich mich neu meiner Wahrheit stellen muss, der Wahrheit Gottes, wenn Sie wollen. Also auch das ist wesentlich für das Glücklichsein. Und dann im Alter können Sie ja schauen, da würde ich das Talentgleichnis nochmal heranziehen, aus 3 Talenten 6 machen, aus 5 Talenten 10. Nutzen die Zeit, nicht mit der Pensionierung sich hinsetzen. Ich habe jetzt viele getroffen, die immer wieder auch sagen, ja, ich muss mich jetzt vorbereiten auf meine Pensionierung, was mache ich mit der Zeit? Bitte nicht rumsitzen. Das wissen wir auch aus hirnphysiologischen Überlegungen oder Nachweisen, könnte man besser sagen. Der Mensch, der sich noch karitativ einsetzt mit 60, 65, vielleicht nochmal ein Studium macht, sich mit anderen Menschen auseinandersetzt und anderen hilft, der junge Alte hilft dem alten Alten, wie auch immer. Es ist sehr gut für die Hirnphysiologie, weil ich gesagt habe, es lebt von der Auseinandersetzung. Man muss immer wieder hinein in die Welt. Und auch das ist für das Alter, für das Glücklichsein im Alter von großer Bedeutung, die sozialen Kontakte, dass ich noch etwas tue, etwas Sinnvolles in meinem Leben. Ich glaube, dass man viele Demenzerkrankung hintanhalten könnte, das wissen wir aus amerikanischen Studien, durch ein spirituelles Leben, durch ein geistliches Leben und durch eine Aktivität. Es gibt ganz neue Forschungsgebiete, Spiritualität und Krankheit, auch im amerikanischen Raum, wo wir sehr viel wissen, dass es sich lohnt, ganz pragmatisch gesprochen, zu beten, still zu werden. In dem einen Buch, Glauben, wie geht das, habe ich das geschrieben, 3-mal täglich 10 Minuten Stille und Sie werden sehen, Ihr Leben verändert sich. Ein bisschen Bibel lesen, wozu brauche ich das? Weil ich aus der Bibel heraus die andere Dimension des Seins bekomme, die göttliche Position. Jesus Christus kommt aus der göttlichen Position und er sagt uns, wie das Leben eigentlich gemeint ist. Also wenn ich mein Glück finden will, muss ich mich auch mit diesen Dingen auseinandersetzen. Kein großer Aufwand, je nachdem, 3-mal täglich 5 Minuten, 3-mal täglich 10 Minuten, still werden, Bibel lesen, die andere Dimension des Lebens mir anschauen und dann werde ich es finden. Fasse zusammen, Glück, Eudaimonia, dem guten Geist folgen, dem Heiligen Geist folgen, heißt immer mich überschreiten, heißt immer weitergehen, Glück kann ich nicht festhalten. Glück stellt sich ein, ich kann es nicht direkt packen, aber wachsam dafür sein, wo der innere Antrieb kommt, wo ich spüre, jetzt gehe ich einen Schritt weiter, jetzt äußere ich mich mal, ich komme aus meiner etwas traurigen Ecke heraus, ich gehe ein Stück vorwärts, aber mit Maß. Also wenn Sie das versuchen, ein bisschen zu bedenken, was wir heute Morgen versucht haben auszuführen, vielleicht schaffen Sie es dann, vielleicht sind Sie eh schon glücklich, aber vielleicht schaffen Sie es dann noch, etwas nachzurüsten und doch bleibt auch hier ein Rest der Unerklärlichkeit, das viele Leid, was wir nicht erklären können, ein Stück des Leidens ist menschengemacht, ein Stück kommt auf mich zu, dafür kann ich nichts. Darüber wollte ich aber heute nicht reden, weil eher das Glück im Vordergrund stand und nicht das Leid. Aber es gehört auch zu einem glücklichen Leben, dass ich mich anstrenge, auch das Leid überwinde. Das ist interessant, aus dem Sport lernt man, dass das ja oft auch viel Leid dabei, viel Qual und Niederlagen und Tränen. Aber am Ende freue ich mich erst über den Olympiasieg, wenn ich da durchgegangen bin. Keiner würde sich über die Goldmedaille freuen, wenn er das in der Hängematte geschafft hätte. Der Olympiasieger freut sich, weil da viel Tränen dahinter liegen und er weiß auch, was Niederlagen sind. Und so ist es wahrscheinlich auch erst im Leben, dass man erst durch die Täler hindurch, durch die Schattenseiten hindurch glücklich werden kann im tiefsten Sinne, weil man weiß, es könnte auch ganz anders sein. Und dann stellt sich eine ganz neue Tugend ein. Die Dankbarkeit. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bitte, oh, geht schon los. Ja.
Mein Name ist Dietmar Zobe, ich bin Ingenieur. Ich bin hier auf dem Stuttgart Deutscher, aber ich habe nicht gehört. Meine Frage bezieht sich Fremdbestimmung versus Selbstbestimmung. Es gibt doch und ist sehr fremdbestimmt. In der Gesellschaft können wir nicht tun, was wir wollen. Der Familie darf nicht tun, was sie will. Soll ich aber in meinem Geiste fremdbestimmt werden durch Gott? Und Paulus sagt uns ja, nicht mehr ich lebe, sondern Christus wird in mir. Also das ist alle fremdbestimmt.
Danke für die Frage. Genau das Gegenteil. Also, da hätte ich gerne einen eigenen Vortrag, das habe ich ein bisschen angedeutet, aber würde dazu gerne 5 Sätze sagen. Das erste Phänomen ist, die Fremdbestimmung besteht darin, dass wir auf die Welt geworfen sind, ohne gefragt worden zu sein. Bei allem sollen wir mitreden und Mitbestimmung. Bei dem zentralen Ereignis, dass wir auf dieser Welt sind, fragt uns keiner gefragt. Eigentlich eine Schweinerei. Die Eltern haben uns halt gezeugt aus Liebe oder keine Ahnung. Heute haben wir In-vitro-Fertilisation, da werden Kinder hergestellt als Organersatz und vieles mehr. Jetzt kann man fromm sagen, ja, ich bin von Gott in die Welt gerufen, aber ich bleibe lieber bei dem nüchternen Begriff von Heidegger, der sagt, der Mensch ist der Geworfene, der ist einfach in die Welt geworfen, nicht gefragt worden. Also total fremdbestimmt, absolut total fremdbestimmt. Jetzt haben Sie recht, jetzt geht die Fremdbestimmung weiter, die Eltern schicken uns in den Kindergarten, da kann man nicht viel mitmachen, dann auf die Schule kann man auch nicht viel mitmachen. Also ich würde mal sagen, so die ersten Jahre, 20 Jahre Fremdbestimmung. Wenn Sie dann, sagt etwas frech, so ungeschickt sind, noch zu heiraten, dann sind Sie nochmal die nächsten 50 Jahre fremdbestimmt. Also, gibt ja den schönen Satz, für das zölibatäre Leben bis zum 50. Lebensjahr eine Qual, von dann ab ein Segen. Also lassen wir das mal dahingestellt. Also, da kommen wir ganz tief hinein in die Frage der Freiheit. Ich gebe Ihnen recht, wir sind weitgehend fremdbestimmt, wir müssen tun, was der Chef sagt, vielleicht was die Ehefrau tut, was die Ehefrau sagt, was der Ehemann sagt. Also was kann hier Freiheit heißen und was kann dieses Pauluswort heißen, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir? Das habe ich versucht darzustellen, dass das genau das Gegenteil von Fremdbestimmung ist. Wenn ich diesen tieferen Seinsgrund in mir finde und mich dort festmache, dann kann ich ein Stück weit unabhängiger werden von der Welt. Also ich nenne ihn drei Freiheitsbegriffe. Der erste Freiheitsbegriff heißt Handlungsfreiheit. Das ist das, was der Gott Israels tut. Er befreit das Volk Israel aus der Knechtschaft Ägyptens. Knechtschaft heißt Fremdherrschaft. Das Volk Israel ist fremdbestimmt durch die Ägypter. Das könnte man sagen heute analog Kommunismus. Fremdbestimmt durch eine mangelhafte Freiheit im Rahmen meiner Handlungsfreiheit. Ich werde überwacht, ich darf nicht alles tun. Berliner Mauer war das Paradigma der Fremdbestimmung. Das ist die Fremdherrschaft des Pharao, von der Gott das Volk Israel befreit. Ein erster Schritt der Befreiung aus dieser äußeren Fremdbestimmung. Neues Testament, Willensfreiheit. Das war eine lange Diskussion in den letzten Jahren. Sind wir überhaupt frei? Haben wir einen freien Willen? Das ist nicht das, was ich jetzt über Willensfreiheit sagen will. Ja, wir haben einen freien Willen. Sie können nach Hause gehen jetzt, wenn Sie wollen. Es zwingt Sie keiner, hier zu bleiben. Aber etwas Tieferes hat mit dem Willen zu tun. Wir sind auch beim Willen fremdbestimmt. Paulus sagt, ich verstehe mich selber nicht. Ich will das Gute tun und tue doch das Böse. Also auch hier gibt es so eine eigenartige Verdrehung, das nennen wir dann Erbsünde. Der Mensch steht in einem Verstrickungszusammenhang, er ist schon irgendwie infiziert von dem ganzen Lügengebäude um einen herum und kann nicht ganz heraus. Und jetzt wird es sehr fromm, deswegen heißt es halt im Galaterbrief, zur Freiheit hat Gott uns befreit, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Das heißt, diese Störung meines Nicht-Wollen-Könnens, also dass ich das Gute will und doch das Böse tue, wie Paulus sagt, kann ich aus eigener Kraft nicht überwinden. Und ich bin da auch ziemlich fromm. Das geht auch nicht mit Selbsterlösungstheorien der asiatischen Meditationsmethoden. Ich habe mal Zen-Buddhismus gemacht und so weiter. Ich glaube wirklich, dass es hier, wie immer das geschieht, ein Eingreifen Gottes bedarf, eines Eingreifens Gottes bedarf. Das, was wir Gnade nennen, dass der Mensch aus dieser inneren Zerrissenheit befreit wird, schrittweise. Das ist ein Lebensprozess. Zur Freiheit habe ich euch befreit. Willensfreiheit, dass ich wollen kann, was ich eigentlich will. Was soll ich wollen? Jetzt wird es noch komplizierter. Das, was Gott von mir will, da sagen Sie, das ist Fremdbestimmung. Sage ich, nein, genau das Gegenteil. Es ist Hinführung zur dritten Begrifflichkeit von Freiheit, Wesensfreiheit, damit ich mein Wesen finde. Frei werde ich nicht, indem ich mich aus allen Strukturen löse. Frei werde ich, wenn ich so weit in diese göttliche Dimension hineingewachsen bin, dass ich aus dieser göttlichen Dimension gerade zu mir selbst erwache, also aus der Heteronomie der Fremdbestimmung, dass ich gezeugt worden bin von anderen. Geht der Jesus mit 12 Jahren heraus aus der Über-Ich-Struktur der Familie? Wo geht er hin? In den Tempel? Ich muss bei meinem Vater sein. Vater heißt im Aramäischen auch der Ursprung. Und das ist gerade keine weitere Über-Ich-Struktur und gerade keine weitere Fremdbestimmung. Wenn ich jetzt an die Stelle Gottes die Kirche setze, als wieder eine Über-Ich-Struktur, als eine Befehlsstruktur, dann bleibe ich hängen in der Über-Ich-Struktur der totalen Fremdbestimmung. Das haben wir 2000 Jahre mit den Menschen gemacht, weil wir ihnen nicht erklärt haben, dass es nicht um die Kirche geht, sondern darum, dass der Mensch mit Gott in Berührung kommt. Ich habe gerade, können Sie nachgelesen, vor 2 Wochen in der Cut-Press ein Interview gegeben, habe gesagt, die Weltgeschichte könnte dramatischer nicht sein, was jetzt das Christentum betrifft, mit diesen beiden Päpsten. Ich will jetzt dem alten, meinem deutschen Vaterlandsmitbruder nicht zu nahe treten. Der steht noch für das alte System. Die Kirche ist alles. Also stimmt so nicht, aber ich sage es mal etwas. Der neue Papst als Jesuit, den interessiert diese Struktur überhaupt nicht. Den interessiert der Mensch. Der will, dass der Mensch, ich habe ihn gerade getroffen, ich bin Mitglied der Akademie für das Leben im Vatikan, ich hatte eine Audienz bei ihm. Der will, dass der Mensch in Tuchfühlung kommt mit Gott. Das heißt, es geht um eine einzige Frage. Wie kommt der Mensch mit Gott in Berührung, mit Gott in sich, Paulus, damit er zu sich selbst erwacht aus der Fremdbestimmung zur Autonomie, zur Selbstbestimmung? Und wenn ich jetzt den Fehler mache, und das ist 2000 Jahre Kirchengeschichte, an die Stelle Gottes, der mich befreien will, die Kirche zu setzen, die Mutterkirche obendrein noch, man könnte viel sprechen über Homosexualität von Priestern, von Männern, wo die Mutter, die irdische Mutter, sie nicht losgelassen hat, und jetzt kommt die Mutterkirche wieder als Über-Ich-Struktur und hält sie wieder klein, und mein Bübchen und der und die Mutter vom Kardinal wird befragt, was er jetzt macht. Stopp. Also, deswegen ist das so wichtig, dass ich hier genau hinschaue, worum es geht. Es geht darum, dass ich aus der Fremdbestimmung zu meinem Ursprung zurückkomme, wie Jesus das uns vorgemacht hat mit 12 Jahren. Der Ursprung ist Gott. Und von diesem Ursprung her zu mir selbst erwache. Also ich würde die Kurzform des Christentums hieße für mich, Christentum ist die Anleitung zur Selbstbefreiung oder zum Befreitwerden zu sich selbst hin oder zur Selbstentfaltung. Also das, was die Welt von Selbstverwirklichung spricht, da ist was Richtiges drin. Nur, das habe ich versucht zu sagen, das geht gerade nicht aus mir selbst heraus, sondern das geht nur dann, ich werde erst dann zu mir selbst befreit, wenn ich zu diesem Ursprung, meinem göttlichen Ursprung zurückfinde. Und die Kirche hätte nur eine Aufgabe, oder beide Kirchen, oder alle drei Konfessionen, den Menschen zu helfen, zu diesem Ursprung zurückzufinden, damit er gerade aus der Fremdbestimmung zunehmend in die Selbstbestimmung kommt. Bleibe dabei, wenn ich nur auf der Kirchenstruktur hängen bleibe, finde ich das möglicherweise gerade nicht. Wie lernt man das? Ignatianische Exerzitien, darauf beruht der ganze Jesuitenorden. Man lernt, die Geister zu unterscheiden. Was ist in mir? Der Dalai Lama wurde gefragt, was heißt Gebet? Und er sagte, Acht geben auf das, was in mir vorgeht. Hinhören, was ist meine Wahrheitsstimme? Wahrheitsstimme Gottes in mir. Ich habe die Stimme der Mutter, die Stimme des Vaters, die Stimme der Lehrer, die Stimme der Gesellschaft. Alles, was Sie mit Fremdbestimmung beschrieben haben. Und dann gibt es eine leise, mahnende Stimme, die Stimme Gottes, die sagt, du sollst der Matthias werden. Und der Erwin soll der Erwin werden und die Maria soll die Maria werden. Und deswegen ist diese Gleichmacherei so katastrophal. Christentum heißt, dass der Mensch je unterschiedlicher werden muss, weil jeder seine spezifische Berufung hat. Und der Petrus ist ein anderer Typ als der Paulus. Und auch das ist katastrophal, wenn die Kirche alles gleich machen will. Sie muss die Unterschiede herausarbeiten. Wie könnte ein Konzert funktionieren, wenn alle Klavier spielen würden? Nee, da braucht es den Geiger und da braucht es den Bratschisten und dann braucht es den Pianisten und den Trompeter und jeder spielt ein anderes Instrument und wir freuen uns, wir haben eine Mozart-Sinfonie. Und so ist das auch im Leben. Sie sollen Sie werden und ich muss ich werden. Und dann können wir, wenn es gut geht, uns auf der geistlichen Ebene treffen. Dann können wir uns unterhalten. Und das ist Fremdbestimmungshinführung zur Selbstbestimmung, dass ich werde. Dass ich trotzdem noch aufpassen muss, dass die Polizei mich nicht erwischt, wenn ich bei Rot über die Ampel fahre oder so. Dass ich mich einordnen muss in Regeln. Und wenn ich einen Job haben will im Krankenhaus als Assistenzarzt, muss ich mich natürlich einordnen in die Arbeitszeiten. Insofern bin ich, da haben Sie vollkommen recht, immer ein Stück fremdbestimmt. Wenn ich aber einen Zugang zu mir selbst finde und das reflektiere und sage, ja, das muss ich in Kauf nehmen, sonst verliere ich meinen Job, dann finde ich aber doch in mir einen innersten Grund und von dem Grund her kann ich zu mir selber erwachen. Und das ist dann wesentlich mehr als Fremdbestimmung. Ganz rauskommen wir da nie, aber für mich hieße Religion, noch einmal anders kurz gefasst, heraus aus der Fremdbestimmung zur Selbstbestimmung. Heraus aus der Heteronomie zur Autonomie. Wirkliche Autonomie ist nicht, kommt nicht aus mir selbst, sondern kommt aus einem tieferen Grund, aus dem göttlichen Ursprung. Von daher soll ich zu mir selbst erwachen. Also, nochmal anders gesagt, Christentum ist die Anleitung zum Selbsterwachen, zur Selbstentfaltung. Wenn Sie wollen, zur Selbstverwirklichung, aber die Selbstverwirklichung muss auch den anderen mitnehmen. Also sie geht auch nur dreifaltig. Die Gottesverwirklichung mit mir, dann finde ich mich. Und den anderen muss ich auch mitnehmen, den Kranken, den Armen, dass der sich auch selbst verwirklichen kann. Und dann haben wir wieder die Dreifaltigkeit drin. Also ein Rest Fremdbestimmung bleibt, aber Christentum ist die Hinführung zur Selbstbestimmung, zur Autonomie. Merci und naja.
Sie sagten vorhin, mit Gott in Berührung kommen. Ein Jugendlicher in unserem Schulsystem hat, bis er konfirmiert wird oder bis zur Firmung kommt, das habe ich gerade in den letzten Tagen gelesen, ungefähr 1500 Religionsstunden hinter sich. Und die Realität ist, dass, das gilt wahrscheinlich im Katholizismus gleich wie im Protestantismus, dass viele hinauskonfirmiert oder hinausfirmiert werden. Man sieht sie nach der Firmung nicht mehr. Was machen wir denn falsch in unserem Bildungssystem, beziehungsweise was können wir denn besser machen?
Auch das habe ich versucht anzudeuten. Wir behandeln Religion wie Mathematik, so nach dem Motto, das ist was Äußeres, was ich lernen kann. Natürlich kann ich ein bisschen was lernen, was steht im Alten Testament, was steht im Neuen Testament. Religion ist alles. Wir haben auch aus dem Gott einen Popanz gemacht, so nach dem Motto, der sitzt da noch so ein bisschen zusätzlich auf der Gardinenstange. Nee, wenn Gott Gott ist, dann ist er in allem. Der ist in mir, der ist hoffentlich jetzt hier unter uns, der ist zwischen uns. Und so ist auch Religion die Lehre vom Leben und nicht etwas Zusätzliches. Deswegen ist Religion etwas grundsätzlich anderes, übrigens auch an der Uni, das darf man ruhig mal sagen. Theologie ist eine Integrationswissenschaft, die sollte alles andere integrieren. Und das sage ich auch, sind ja hier verschiedene konfessionelle Gruppen oder Menschen bei jeder Beerdigung oder Taufe. Ihr könnt alle das Glaubensbekenntnis mitbeten. Wir beten, wir glauben an die eine heilige katholische Kirche, nicht römisch-katholische Kirche. Katholos heißt ganz, allumfassend. Das Christentum nimmt für sich in Anspruch, da kann man sagen, das ist arrogant, das Christentum nimmt für sich in Anspruch, allumfassend zu sein. Das Glaubensbekenntnis stammt aus dem 6. Jahrhundert, können die Orthodoxen mitbeten, die Protestanten mitbeten, die Katholiken, weil es nicht um die römisch-katholische Kirche geht, sondern um das Christentum. So, und jetzt muss man, und daran müssen wir arbeiten, deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, Glauben, wie geht das? Was ist dieses Christentum? Es ist etwas mir Inhärentes, nicht etwas Zusätzliches. Und jetzt muss ich aber beides haben. Ich mache mal fest am Beispiel Mozarts. Mozart hat ein großes Talent von innen her. Er musste zusätzlich Fingerübung machen. Natürlich muss ich auch was lernen in der Schule über meine Religion. Viele wissen viel zu wenig über ihre Religion, das ist das Äußere. Aber gleichzeitig müssen sie verstehen, dass das mit ihrem Leben etwas zu tun hat. Und da haben wir viel versäumt, deswegen gehen Leute in Freikirchen und so weiter, weil sie sagen, da erlebe ich Gott oder da wird mir beigebracht, Gott im Alltag zu erleben. Ich habe jetzt bei mir in der Pfarrei im 5. Bezirk in St. Josef Margareten, seit 2 Jahren sind auch ein paar hier, so 2 spirituelle Gruppen zusammengestellt. Und wir treffen uns einmal alle 4 Wochen, nicht sehr lange, 2 Stunden, reflektieren so den Alltag mit der Frage, wo begegnet mir Gott im Alltag und wie zeigt er sich indirekt? Durch Begegnungen, durch Krankheit, durch Freude, durch Misstrost, wie Ignatius das nennt, wenn ich unglücklich bin. Vielleicht noch ein Satz zu diesen ignatianischen Exerzitien. Der Ignatius hatte folgende Erfahrung. Er lag im Bett, er war gelähmt, ihm hatten sie die Beine zerschossen. Er sagte zu seinen Freunden, bringt mir was zu lesen. Man brachte ihm Ritterromane. Er las die, war ganz happy beim Lesen und dann legte er sie weg und war ganz traurig. Trostlos, wie er sagt. Dann sagte er, bringt mir andere Bücher. Man brachte ihm Heiligenbiografien, Franz von Assisi und so weiter. Er las die Bücher, freute sich beim Lesen und stellte fest, dass diese Freude blieb, als er die Bücher weglegte. Und da sagte er, es ist ein Unterschied. Also da geht es um die innere Erfahrung. Religion hat was mit Erfahrung zu tun. Und dann hat er das lange durchreflektiert, über 20 Jahre, hat daraus seine Exerzitien geschrieben, hat gesagt, überall dort, wo ich mit dem göttlichen Willen im Einklang bin, also mit dem Gott in mir, wenn Sie wollen, mit dem Heiligen Geist in mir, wie Sie das ausdrücken wollen, finde ich meinen inneren Frieden und meine innere Freude. Das heißt, man kann bis in die Leiblichkeit hinein feststellen, wir müssen das einfach so ernst nehmen, wie es mit meinem Gott steht. Und das nennen wir Inkarnation. Der Gott inkarniert sich nicht nur in Jesus Christus, er inkarniert sich auch in mir. Ihr seid ein Tempel des Heiligen Geistes. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, Antwort auf Ihre Frage. Wir müssen die Menschen zu inneren Erfahrungen führen. Und dazu brauchen sie ein bisschen Wissen, aber geh mal 10 Minuten in die Stille mit ihnen. Setz dich mal in ein Kloster oder ich weiß ja nicht was. Und lass die Menschen mal reflektieren, was in ihnen vorgeht. Wie die Stimmen sie da hören, das lernt man auch im Zen-Buddhismus, Schweigen. Also wir haben eine erfahrungslose Religion den Menschen vermittelt. So als wäre es etwas Zusätzliches wie Mathematik. Dabei geht es ständig um religiöse Fragen, ob man das jetzt wahrhaben will oder nicht. Es geht auch ständig um ethische Fragen. Wenn Sie nämlich jetzt einen Anruf kriegen, dass Ihre Mutter schwer krank ist, werden Sie nach Hause fahren. Dass Sie hier sind, ist eine ethische Entscheidung, eine Güterabwägung. Also ist alles Ethik, wenn man so will. Und genauso ist alles Religion im richtig verstandenen Sinne, weil natürlich alles von innen her mich irgendwie bewegt. Irgendwas passiert immer. Der Heidegger hat gesagt, der Mensch ist immer irgendwie gestimmt. Gelangweilt, fröhlich, traurig, alles. Immer irgendwie emotional gestimmt. Und diese emotionalen Stimmungen kann man reflektieren lernen. Und das macht seit 500 Jahren vornehmlich der Jesuitenorden, damit auch der heutige Papst. Und das wäre christliche Aufgabe. Wir haben einen eigenen Heiligen Geist, eine dritte göttliche Person, den Heiligen Geist. Und den haben wir schmählich vernachlässigt. Ich habe in diesem Cut-Press-Interview gesagt, die Philosophie spricht davon, wir sprechen von einer Geistvergessenheit, von einer Seinsvergessenheit. Und wir müssen sprechen im Christentum von einer Geistvergessenheit. Der Geist ist uns ausgegangen. Und ich habe etwas frech gesagt, mit dem neuen Papst kommt der Geist wieder in die Kirche und der wirbelt das Ganze schon ganz schön durcheinander. Weil der durch seine jesuitische Ausbildung, durch seine ignatianische Ausbildung das gelernt hat, 50 Jahre, mit Gott in Berührung kommt, in seinem Inneren. Das fühlt sich an, das kann man fühlen, das kann man lernen, das kann man leiblich exerzieren. Und das haben wir vergessen, wir haben nur so getan, Religion ist was Äußeres. Dabei geht es um mein Inneres, um mich. Wenn jemand sagt, ich interessiere mich für Religion, da kann ich nur zurückgeben die Frage, was ich vorhin schon sagte, aber Sie interessieren sich doch für sich selbst. Ja, wenn Sie sich für sich selbst interessieren, müssen Sie sich auch für Ihre Emotionen interessieren. Und die Emotionen haben was mit Gott zu tun. Das Denken und das Fühlen hat was mit Gott zu tun. Und das haben wir den Menschen nicht vermittelt. Das, glaube ich, ist der große Fehler. Da müssen wir nachrüsten.
Richard David Brecht, ich glaube, das ist die richtige Reihenfolge der Vornamen. Ich habe mal gesagt, bei einem Interview, glaube ich, im Fernsehen, wo ich das gesehen habe,
jemand, der von klein auf oder so das Urvertrauen nicht mitbekommen hat, der kann es in seinem Leben nicht mehr wiedergewinnen. Das ist so immer verloren. Was würden Sie dazu sagen?
Das wäre mir zu deterministisch, das wäre mir zu festgestellt. Ich gebe Ihnen recht, wenn man das von den Eltern nicht mitbekommen hat, sind die Startbedingungen schwieriger. Aber ich würde niemals sagen, das wäre verheerend, dass man das nicht mehr ändern kann. Die Anfangsbedingungen sind schwieriger, man kann sehr viel nachrüsten. Das Gehirn ist sehr flexibel, der Mensch ist sehr flexibel, man kann sehr viel dazulernen. Man kann froh sein, wenn man dieses Urvertrauen in der Familie gelernt hat, dann fällt es einem leichter. Aber es ist nicht so, dass wenn man es nicht gelernt hat, man es nicht nachlernen könnte. Nachlernprozesse dauern meistens etwas länger, aber es ist nicht Hopfen und Malz verloren. Also nicht resignieren, man kann das nachlernen.
Ich bin Ärztin auf einer Palliativstation und habe eine Frage zum Begriff Menschenwürde. Der Begriff Menschenwürde wird einerseits von Menschen vertreten, die sagen, man kann auch das Leben beenden aus einer Würde, aus einer Selbstbestimmungswürde. Und natürlich hat das Bild, das in der deutschen Verfassung steht, die Menschenwürde ist nicht anfassbar.
Danke, wir haben jetzt 2 Jahre in der Bioethikkommission genau um diese Frage gerungen. Österreich hat den Menschenwürdebegriff nicht in der Verfassung, weil es kein Grundgesetz hat. Aber über den Lissabon-Vertrag steht es auch drin. Es ging um menschenwürdiges Sterben. Der Menschenwürdebegriff hat 2 Aspekte. Das eine ist sozusagen der grundlegende, und das haben Sie schon zitiert, deutsches Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das haben Sie gemacht nach dem Zweiten Weltkrieg, dass man gesagt hat, die Nationalsozialisten haben in die Intimsphäre der Menschen eingegriffen, Juden vernichtet und so weiter und so weiter. Das soll nie wieder passieren. Das heißt, ein Abwehrrecht gegen den Staat. Nie wieder darf ein Staat so tief in die Intimsphäre eingreifen. 2. Punkt, Artikel 2 deutsches Grundgesetz. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Das wissen Sie aus der Medizin. Wenn ich eine Spritze gebe, ist das eine Körperverletzung. Dafür gehe ich ins Gefängnis. Das darf ich nur machen mit der Zustimmung des Patienten. Wenn er sagt, jawohl, Doktor, du darfst mir Blut abnehmen. Und dahinter steckt natürlich, jeder hat das Recht auf Leben, das Tötungsverbot. Also, menschenwürdiges Sterben haben wir diskutiert. Jetzt in Deutschland, Österreich und der Schweiz will niemand die sogenannte aktive Euthanasie, dass ich als Arzt, meinetwegen auch als Laie, jemanden töte mit einer Spritze. Das hängt mit unserer Geschichte zusammen. Was diskutiert wurde, ist der sogenannte assistierte Selbstmord. Also bei der aktiven Tötung ist der Arzt der Handelnde, der gibt eine Spritze, Patient ist tot. Das will keiner in Österreich, Deutschland, Schweiz. Aber darf ich ihm den Becher hinstellen, damit der Patient den Becher nimmt? Unter dem Aspekt menschenwürdiges Sterben, mein Leid ist unerträglich. Und das haben wir lange diskutiert, wie weit geht die Selbstbestimmung? Wir haben in der Medizinethik 2 Begriffe, die Autonomie, die haben wir schon erwähnt, Selbstbestimmung, und die Fürsorge. Und jetzt sagt man, der Mensch soll selbstbestimmt sterben. Wir wissen aus Holland, wo die aktive Euthanasie erlaubt ist, aus Belgien, also die Tötung, auch Verlangen, wie wir das heute nennen, dass viele den Wunsch äußern, getötet zu werden, aber wenn man genauer hinschaut, eigentlich Druck ausgeübt wird auf sie. Kostendruck, Verwandten sagen nicht, Opa, du musst doch jetzt nicht mehr und so weiter, könntest ja mal den Wunsch äußern. Also 50%, vielleicht nicht ganz so viel, werden auch gegen ihren Willen euthanasiert, aber sie haben den freien Willen geäußert, wobei der Wille gar nicht frei ist. Also da muss man sehr genau hinschauen, was heißt hier Selbstbestimmung? Gerade im Alter, wenn ich Schmerzen habe, wenn es mir schlecht geht, nimmt meine Selbstbestimmungsfähigkeit rapide ab und ich gerate unter Druck von anderen. Und wenn Sie Palliativmedizinerin sind, wir haben uns ganz stark gemacht, es gab 2 unterschiedliche Voten in diesem Papier jetzt zur Frage Töten auf Verlangen oder Beihilfe zum Suizid, wo wir gesagt haben, Palliativstationen sind deswegen notwendig, weil der Mensch, der dort gut versorgt wird und nicht mehr einsam ist, den Wunsch nicht mehr äußert oder immer weniger äußert, getötet zu werden. Weil meistens das getötet werden wollen ein Hilfeschrei ist. Lass mich nicht alleine, ich habe Schmerzen. Und das können wir mit Palliativmedizin bekämpfen. Weitgehend bis hin zur palliativen Sedierung, wenn die Schmerzen anders nicht zu bekämpfen sind. Das heißt, wir haben einen Passus reingeschrieben, den halte ich für gut. Palliativmedizin ist auch eine Art von Suizidprophylaxe. Nämlich Umgebungen zu schaffen, dass der Mensch gerade nicht mehr den Wunsch äußert, getötet zu werden oder den Giftbecher hingestellt zu haben. Also lange Rede, kurzer Sinn. Würde des Menschen kann aus meiner Sicht nicht heißen, ihn zu töten, sondern ihm Bedingungen zur Verfügung zu stellen, dass er ein menschenwürdiges Sterben zulassen kann und dass wir ihn menschenwürdig begleiten können. Und dann werden wir dem Grundbegriff der Würde des Menschen gerecht und wir schaffen pragmatische Voraussetzungen, für ein würdevolles Sterben, aber niemals mit der Spritze oder mit dem Giftbecher ihn vorzeitig aus dem Leben befördern.